Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Ja, herzlich willkommen an alle, die uns vermisst haben, an alle, die jetzt zum ersten Mal reinhören und an alle, denen es völlig egal ist oder an denen es vorbeigegangen ist, dass wir weg waren. Hallo Julius.
Hallo Christiane.
Ja, wir haben uns hier mal wieder versammelt und wollen eine neue Folge aufnehmen. Und wir haben gerade ein bisschen überlegt, ob wir sagen sollen, warum wir weg waren. Wie lange waren wir eigentlich weg?
6 Wochen ungefähr.
Doch, so lange. Krass. Mhm. Ja, ich habe diese Intro-Melodie auch tatsächlich lange nicht mehr gehört. Das war jetzt schon irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, kommt schon fast Nostalgie-Gefühle in einen auf.
Ja, ja. Ja, wie soll man das sagen? Also ich habe mir überlegt, wie ich das sagen will. Ich mache das jetzt einfach. Und der Arne von Enough Talk, der hat uns ja mal das schillerndste Podcast-Paar der deutschen Film-Podcast-Szene genannt oder irgendwie so ein Superlativ in dieser Dimension hat er verwendet, um uns zu beschreiben. Und ich sag mal so, wir sind nicht mehr das schillerndste Podcast-Paar, aber wir sind immer noch 2 schillernde Persönlichkeiten oder so.
Genau, gut ausgedrückt, Christiane.
Vielen Dank. Ja, worum geht's denn heute, Julius? Erzähl mal.
Ja, um den Film Still Alice und Alzheimer.
Ja, ganz genau. Und was das für Auswirkungen hat auf die aufs Leben und auf die Beziehung von Betroffenen und Angehörigen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mhm. Übrigens, was ich noch ankündigen möchte, ich habe jetzt einfach mal beschlossen, das Wissenschaftslexikon nicht mehr weiterzuführen. Weil A, war das immer unglaublich viel Vorbereitung für wahrscheinlich relativ wenig Output und es gab auch irgendwie nie Rückmeldung dazu. Also wenn ihr jetzt denkt, oh nein, das war doch ganz essentiell und ich will das irgendwie haben und führt das bitte weiter, dann kommentiert das bitte so, ansonsten lassen wir das jetzt einfach in Zukunft weg. Ich denke auch, dass wir so die basalen Informationen, die man irgendwie haben muss, um wissenschaftliche Artikel irgendwie nachvollziehen zu können, gegeben haben und insofern mache ich das jetzt nur noch auf Zuruf, um mir mein Leben ein bisschen zu erleichtern. Ich habe ja auch noch andere Podcast-Projekte mittlerweile. Ja.
Ja, willst du da mal was von erzählen, oder?
Ja, das erste ist Audiophil, da hast du ja auch schon mal reingehört. Da geht es um das Leben als Podcast-Hörer, als Podcast-Vielhörer und Hörerin. Naja, und da erzählen wir halt so ein bisschen, was wir in der letzten Zeit gehört haben, was uns besonders beschäftigt hat, welche Podcasts wir besonders gut fanden, welche wir neu abonniert haben und welche wir deabonniert haben aus diversen Gründen. Ja, Audiophil, viel mit V-I-E-L und ein Doppelpunkt dazwischen.
Klasse Wortspiel. Wer ja. Da wohl drauf gekommen ist.
Ja, der Danny ist da drauf gekommen und unabhängig davon bist auch du darauf gekommen. Ich weiß, das wolltest du jetzt nochmal, dass ich das betone, ne?
Richtig.
Ja, und ansonsten habe ich noch ein zweites Podcast-Projekt, was noch nicht angelaufen ist, worüber ich jetzt auch noch nicht sprechen möchte. Das soll eine Überraschung sein. Aber du, ich meine, du weißt ja, worum es geht.
Ja.
Findest du es cool?
Ja, die Idee an sich schon. Ich hoffe mal, die Umsetzung ist dann genauso cool.
Ja, hoffe ich auch, dass es cool wird. Ich denke schon.
Ja.
Ja, wird auf jeden Fall auch wieder in eine psychologische Ecke gehen.
Mhm.
Ja, was hast du denn zuletzt gesehen, Julius?
Ja, nicht so viel, wie ich mir das irgendwie gewünscht hätte, aber ja, ich kann ja trotzdem mal nennen, was ich so geschaut habe. Also vor ungefähr einer Woche habe ich Man of Steel geschaut. Das ist ja diese DC-Verfilmung von Superman, also so diese Origin-Geschichte mit Henry Cavill. Beim zweiten Mal schauen, also ich habe den vor Jahren mal geschaut, vor 5 Jahren oder so, als der rauskam oder kurz danach. Und ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal schauen besser als damals. Ich weiß nicht warum, aber.
Ja, was fandst du denn besser? Also was fandst du denn gut an dem Film?
Ich fand gut diesen Look, also den eher realistischen Look. Naja, obwohl manches sah schon, naja, es ist wirklich realistisch, aber halt so dieses Erwachsene, ne? Also es ist jetzt nicht so eine bunte Comic-Verfilmung. Schon
also
sehr,
kein Guardians of the Galaxy.
Genau, ist schon sehr entsättigt alles so. Kameraführung ist sehr ruckelig, sehr so nah dran. Mhm. Ja, hat mir schon ganz gut gefallen so. Die Story, okay, es gibt bessere, sag ich mal, aber so der Cast an sich war schon recht hochwertig. Also zum Beispiel hat Michael Shannon mitgespielt.
Hat er einen Bösewicht gespielt?
Genau.
Ja, war klar.
Der hat den Zord gespielt, also den Bösewicht, den Hauptbösewicht. Hm. Und dann hat noch Amy Adams mitgespielt. Die spielt die Lois Lane. Ja, Henry Cavill, wie schon erwähnt, den Superman, Schrägstrich, hier sein alter Ego, mir fällt es jetzt nicht ein.
Ja, mir sowieso nicht.
ja, und noch viele andere. Also zum Beispiel Russell Crowe hat noch mitgespielt. Kevin Costner und so weiter und so fort.
Kevin Costner, den mag ich ja gar nicht. war das ein bekannter Regisseur, der den inszeniert hat?
Ja, Zack Snyder. Also der den Großteil der DC-Filme gedreht hat.
Okay. Hm?
Also Zack Snyder sagt dir aber was, ne?
Ja, vom Namen her. Aber ich gucke seine Filme einfach nicht. Insofern weiß ich nicht, was der für ein Zeug macht.
Sucker Punch oder
ach so, ja, doch,
Watchmen.
Den ich... Ja, okay. Ja, okay.
Dawn of the Dead, die Neuverfilmung.
Ach, da also habe ich ja doch ein bisschen was geguckt.
Der hat schon einiges gedreht und auch recht viele gute Filme. Ja.
Ja, und wie würdest du den in den Kanon des DC, wie heißt das,
Extended Universe
einordnen? Weil das kommt ja generell nicht so gut an wie das Marvel.
Ich fände ja die späteren Filme besser. Also die jetzt so kam, Aquaman oder Shazam oder Wonder Woman. Das sind so die, die ich am besten bisher finde. Man of Steel ist bei mir so im Mittelfeld.
Und Batman vs. Superman ist wahrscheinlich ganz hinten, oder?
Es geht noch. Also ich finde ganz schlecht, finde ich Suicide Squad und Justice League. Also die ging für mich gar nicht. Also Man of Steel hatte schon, von der Erzählung war das halt recht stringent so. Das war jetzt nicht so zerfasert wie Justice League oder halt Suicide Squad. Also die fand ich wirklich von der Erzählung her richtig langweilig.
Okay.
Ja. Ja, also gutes Mittelfeld, sag ich mal, Man of Steel. Was haben wir noch geschaut? Zusammen haben wir geschaut 25 km/h. Ein Film mit Bjarne Mädel und mit Lars Eidinger und auch noch viele andere bekanntere deutsche Schauspieler, die da mitgespielt haben, zum Beispiel auch Sandra Hüller und so weiter. Ja, so ein Roadtrip, sag ich mal, ne? So ein deutscher Roadtrip.
Von zwei Brüdern, die auf dem Mofa einfach losfahren an die Ostsee, wo es halt in der Vergangenheit auch familiäre Konflikte gab, die am Anfang mal so thematisiert werden und die nähern sich halt durch diesen Roadtrip wieder an und naja, nutzen halt die Gelegenheit dieser außergewöhnlichen Situation, um so einige Dinge in ihrem Leben zu klären.
Ja.
Und also ich fand den ganz nett. Es ist jetzt kein Film, der mich mega vom Hocker reißt, weil dafür die emotionale Lenkung, sag ich mal, mir ein bisschen zu offensiv war. Also es war halt oft so, dass man wusste, okay, so und so soll ich mich jetzt fühlen, das soll mich jetzt hier unglaublich berühren. Da haben mir die leisen Zwischentöne mir also einfach besser gefallen. Also zum Beispiel das mimische Spiel von Bjarne Mädel fand ich sehr gut, der halt schon irgendwie ein gebrochener Typ auch war. Den fand ich übrigens wesentlich besser als Lars Eidinger in dem Film, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten war es halt für mich kein Film, der mir jetzt ewig in Erinnerung bleiben wird, weil man sowas halt auch schon oft gesehen hat. So, ne?
Das stimmt. Also der war jetzt nicht wirklich herausragend von diesen ganzen Roadtrip-Movies, die es so gibt.
Ja.
Ja, aber ich sag mal so ein typischer, also so ein sehr guter oder ein guter Sonntagnachmittag-Film.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich von seinen eigenen Problemen ablenken lassen will.
Ja, genau. Und Dings hatte noch einen sehr guten Gastauftritt. Wie heißt der? Wotan Wilke-Möhring.
Ach so, ja. Und ich fand übrigens, der Sohn, der da eine Rolle spielt, der sah aus wie Tommen Baratheon. Ich musste immer an Tommen Baratheon denken.
Das stimmt, ja.
Ja.
Also das war nochmal so ein kleines Highlight zum Schluss. Ja, wir haben noch Creed 2 angeschaut, also die Fortsetzung zu dem ersten Creed halt, der ja zu dieser Rocky-Reihe gehört. Und den fandest du ja überhaupt nicht gut.
Nee, also ich fand halt das Drehbuch, also die Dialoge wirklich mies, obwohl wir den schon im Original geschaut haben, wo ich dachte, okay, da kommt ein bisschen mehr Authentizität rüber und so weiter. Aber trotzdem dachte ich so, die Schauspieler, also selbst Sylvester Stallone, der wirkte halt wie jemand, der gerade ein Casting hat, ja, der gerade die Dialoge irgendwie so probeweise mal aufspricht. Es war halt irgendwie, es kam komplett unauthentisch für mich rüber. Und ich muss sagen, dieser Film, der war so unfassbar vorhersehbar. Also es ging halt alles wirklich, abgesehen davon, dass ich prophezeit habe, dass Rocky stirbt, was passiert oder auch nicht passiert, wer weiß. Also ja, es ging halt alles genauso aus, wie man sich das irgendwie gedacht hat. Und insofern war ich da emotional auch irgendwie überhaupt nicht involviert, weil ich dachte so, ja klar, jetzt in diesem Film wird er, in diesem Kampf wird er wahrscheinlich verlieren, weil er muss ja dann noch einen Rückkampf machen. Und dieser Rückkampf wird halt mega emotional und mega, ja, wie soll ich sagen, also brenzlig für einen der Beteiligten. Und ja, so war es dann natürlich auch. Und diese, also das Überzeichnetste waren diese Kontrahenten aus Russland, ja.
Also. Ja, da ist ja dieser Viktor Drago und Ivan Drago. Ivan Drago ist ja also von Dolph Lundgren gespielt. Der kam ja schon in Rocky 4 vor und war halt dieser große Gegner. Und damals war der ja schon sehr karikativ dargestellt, also so dieses typische russische Kampfmaschine.
Ja, aber ich sag mal so, damals, als der Film gedreht wurde, war das halt irgendwie auch noch angesagt, sage ich mal. Aber du kannst nicht im Jahr 2019 so einen Film machen, wo ein Typ so unglaublich, ja, wie seine eigene Karikatur einfach nur auftritt und spricht, als wäre er gerade in einem Superheldenfilm. So. Und der wurde inszeniert als so der unglaublich böse Bösewicht. Und ich dachte so, mein Gott, gib den Leuten doch mal irgendeinen Tiefgang. Aber die hatten wirklich überhaupt keinen Tiefgang, fand ich. Und richtig schlimm fand ich auch, wie versucht wurde verschleiern, dass, oh Gott, wie hieß die nochmal? Brigitte Nielsen kein Russisch spricht. Also das war echt so, die hat immer nur gesprochen, wenn sie nicht im Bild eingeblendet war und hinterher hat sie halt auch gar nicht mehr gesprochen, wo ich dachte, ja gut, hättet ihr die auch komplett rauslassen können.
Ja, die war also, auch komplett überflüssig.
Da hat man zwar so mitbekommen, irgendwie gab es da wohl mal einen Konflikt in der Vergangenheit mit ihr und so, aber es wurde halt irgendwie überhaupt nicht aufgelöst.
Das war ja nach Rocky 4, man sollte das halt schon kennen, die Reihe, um das irgendwie nachvollziehen zu können.
Ja, aber es wurde halt auch nicht so sehr thematisiert, dass es überhaupt eine Rolle spielte.
Nö.
Ne, also was jetzt mit diesem Konflikt da, also ja gut, die ist dann am Ende rausgegangen so, aber ich dachte so, ja und egal, es war ja eh kein Thema des Films großartig.
Ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich dem 2 Sterne gegeben, weil ich schon ziemlich enttäuscht war. Ich fand den ersten Creed eigentlich gar nicht so schlecht.
Der war auch recht gut.
Ich weiß nicht mehr, was ich dem gegeben habe, da war ich auf jeden Fall emotional viel mehr drin und habe das auch irgendwie alles ernster nehmen können und jetzt, das war einfach nur so…
Ja.
Ach, mal wieder so ein Typ, der so ein riesen Ego hat, der irgendwie nicht so richtig damit klarkommt, seine Karriere aufzugeben für seine Familie. Und das hat man halt auch schon so oft irgendwie.
Ja, also ich konnte auch die Motivation nicht wirklich nachvollziehen. Klar, also dieser Ivan Drago, der hat halt seinen Vater umgebracht, ne, von dem Adonis Creed. Aber warum er jetzt da unbedingt, na, er kannte ja noch nicht mal richtig seinen Vater, also und auch sonst, also man konnte es schlecht nachvollziehen, weil er hat dann gerade eine Familie, also der hat ja, war dann verlobt, ne, und das Kind war unterwegs und so weiter, oder es war dann sogar schon auf der Welt, und dann entschließt er sich trotzdem da nochmal zu kämpfen, wo ich mir denke, man bleibt doch einfach bei deiner Familie, bleib doch da einfach, lass doch die Scheiße. So, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, man hat doch dann was Wichtigeres zu tun, wenn das Kind gerade geboren ist, ne?
Ja, ja.
Und man verlobt ist und sowas.
Ja.
Mann, oh Mann, ey.
Ja, das kann ich halt auch nicht richtig nachvollziehen. Und ich dachte halt auch so, okay, mir wird hier irgendwie durch die Blume gesagt, dass Rocky so ein super einsames Leben führt, da in seinem Restaurant und er hat seine Frau verloren, bla bla bla, und redet immer mit ihr am Grabstein. Und es wurde aber auch so oberflächlich abgehandelt, wo ich dachte, mein Gott, jetzt geht doch mal ein bisschen mehr in die Tiefe und zeig mir, was für ein gebrochener Mann der Rocky ist. Aber der war halt auch nur so ein Sidekick, mehr oder weniger.
Naja, vielleicht ist es dann auch empfehlenswert, da die Filme davor zu schauen, um das besser nachvollziehen zu können. Weil da wurde ja die Figur Rocky schon aufgebaut.
Ja, das ist mir schon bewusst, aber ja, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet von diesem Film. Es hätte halt alles viel, viel authentischer und schöner inszeniert werden.
Ich habe da aber auch mehr erwartet. Also was ich gut fand, was ich nochmal so positiv hervorheben muss, aber das war auch schon in den vorherigen Teilen so, auch in dem ersten Creed-Teil, die Kämpfe. Also die fand ich schon sehr wuchtig, haben sich auch real angefühlt. Ja, aber ansonsten.
Ja, muss ich dir wieder widersprechen, fand ich überhaupt nicht so. Also hast du mal Boxen geguckt, einen rechten Boxkampf so?
Ja, natürlich.
Ja, dann siehst du, wie viel Blut da auch spritzt und wie verschwitzt die sind, ne? Und nach diesem ersten Kampf in diesem Film ist der Adonis Creed, der ist komplett trocken, ja? Da ist kein einziger Schweißtropfen an ihm.
Weil das auch kein Gegner ist.
Ja, aber kommt ein bisschen Schweiß und der hat sich ja auch schon angestrengt. Also da dachte ich echt so, okay, das ist hier einfach nur eine Inszenierung. Das kam überhaupt nicht real rüber. Gut, später beim anderen Kampf floss ein bisschen Blut. Das war schon realistischer. Da sah er auch wirklich malträtiert aus. Ja, da sahen aus, die
schon
so
zugerichtet aus irgendwann.
Aber so beim ersten Kampf dachte ich so, nee, das soll Boxen sein.
Ja. Ich kenne auch bessere Boxfilme. Also da gibt es deutlich bessere. Million Dollar Baby zum Beispiel und so weiter.
Ja, oder halt wie hieß der mit den Brüdern?
Warrior, aber das ist ja Mixed Martial Arts.
Also ja, komm, das aber das ist auch körperliches Kämpfen. Ne?
Ja, der ist für mich eh, also der ist ja nicht umsonst bei mir in der Top 10.
Ja.
Weil der einfach die besten Kämpfe hat überhaupt.
Ja.
Ja. Ja, wir können ja auch mal ein Special machen über die besten Kampffilme.
Ja, da wäre bei mir auf jeden Fall hier der mit oder Darren Aronofsky-Film, wie heißt
ja,
der?
Wrestler.
Ja, Wrestler. Ja, der war mir auf jeden Fall Platz 1.
Ja. Nachvollziehbar, ja. Na, bei mir Warrior dann, in dem Fall.
Mhm.
Haben wir das schon mal gespoilert. Ja, ja das war's dann eigentlich, ne, was wir so geschaut haben.
Jo.
Oder hast du noch was?
Nö.
Nö, ne? Dann geht's weiter. Alice ist eine erfolgreiche Linguistikprofessorin, Ehefrau und Mutter dreier erwachsener Kinder. Zunehmend beginnt sie, Wortfindungs-, Konzentrations- und Orientierungsschwierigkeiten an sich wahrzunehmen. Die Diagnose ihres Neurologen lautet früh einsetzende Alzheimer-Krankheit. Was diese Diagnose für Alice, ihre Karriere und ihre Familie bedeutet, erzählst du Alice.
Jo, den haben wir gestern Abend geguckt, ne?
Hm.
Wie fandst du den denn so beim zweiten Mal gucken?
Ja, immer noch so gut wie beim ersten Mal schauen.
Ja.
Aber das lag einfach vordergründig an dem Schauspiel von Julianne Moore.
Mm.
Also was wirklich so das Highlight des Films ist.
Ja, definitiv.
Ja.
Ich habe den ein bisschen schlechter bewertet als beim ersten Mal. Da hatte ich, glaube ich, 4,5 Sterne gegeben und jetzt nur noch 4.
Mm.
Weil der mir halt insgesamt auch ein bisschen zu konventionell war. Du weißt ja, ich mag
find
eher
ich auch,
so
ich,
die
ja, da kann ich vollkommen zustimmen.
Außergewöhnlicheren Filme.
Ja.
Der hat halt auch keine außergewöhnliche Filmmusik oder so, ja, keine besonderen Bilder, die irgendwie im Gedächtnis, ja, bleiben. Aber das, was er erzählt, erzählt er wirklich gut und wissenschaftlich korrekt und insofern.
Ja, ja, ich habe ja auch, du weißt ja, ich schreibe ja immer mit, also notiere mir so Sachen wie zum Beispiel Kameraführung, Musik und so weiter.
Mhm.
Und es ist mir nichts wirklich Außergewöhnliches aufgefallen, gar nichts. Also Kamera war halt, ja, also normal, es war halt komplett Standard. Und ab und zu ist mir halt aufgefallen, hat ein bisschen mit Unschärfe gearbeitet.
Ja, das stimmt.
Oder, naja, es waren halt recht warme Farben so.
Ja.
Aber ansonsten, und die Musik war halt sehr klassisch gehalten so. Also ab
bisschen
und zu
Klaviergeklimper,
so Klavierthematik, ne? Und so, genau, Klaviergeklimper. Ein bisschen Streicher, die wir eingesetzt haben, so bei etwas dramatischeren Szenen oder so.
Hm.
Aber ansonsten wirklich nichts aufgefallen.
Aber insofern ist er ja auch zugänglich für ein breites Publikum, was ja auch gut
genau,
sein kann.
Genau, richtig.
Ja.
Ja, Still Alice ist ein Film aus dem Jahr 2014. Hauptdarsteller sind unter anderem Julianne Moore, die Alice Howland spielt. Sie kennt man unter anderem von Filmen wie Boogie Nights, Hannibal oder Crazy Stupid Love. Dann den John Howland, also den Ehemann von der Alice, spielt Alec Baldwin. Er ist unter anderem bekannt für Filme wie Jagd auf Roter Oktober, Departed oder Blue Jasmine. Und die Tochter, also die da er in dem Fokus steht, die Lydia Howland, wird gespielt von Kristen Stewart. Sie kennt man vor allem aus der Twilight-Reihe, aus Panic Room oder Personal Shopper. Regisseure, also es gab zwei Regisseure. Für den Film waren Richard Kletzer, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, also Klatzer, und Westmoreland. Richard Kletzer kennt man von dem Film Mein Leben mit Robin Hood und Westmoreland auch von Mein Leben mit Robin Hood, also das haben sie auch zusammen gedreht, den Film, und zuletzt von dem Film Colette.
Ah ja, der ist jetzt kürzlich erst in
genau,
den Kinos gekommen,
Anfang diesen
ne?
Jahres.
Den wollte ich auch gucken.
Hm. Produzenten waren James Brown, Pamela Koffler und Lex Lutzis.
Was? Lex Luthor?
Ja, nee, Lutzis. Genau. Und also da habe ich jetzt nichts Besonderes rausgefunden, was die schon produziert haben. Drehbuch haben auch Richard Kletzer und Westmoreland geschrieben. sie haben auch zusammen Mein Leben mit Robin Hood geschrieben und halt hier der Westmoreland hat dann noch Colette geschrieben.
Also haben die generell noch nicht viel gemacht oder?
Naja, ich komme gleich dazu. Also der Richard Gletzer, für den ist das nicht mehr möglich.
Okay.
Ja, genau. Für die Musik war Ilan Ashcary verantwortlich. Er hat unter anderem Musik gemacht für Layer Cake, Kick-Ass oder 47 Ronin. Für die Kamera war ein Herr Denis Lenoir zuständig. Er hat zum Beispiel Kamera geführt für den Film Control, Paris oder Paris Je T'aime und 88 Minuten. Und für den Schnitt war ein Herr Nicolas Chaudeur, irgendwas Französisches, zuständig. Genau. Ja, also dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Buch Still Alice. Auf Deutsch heißt dieses Buch Mein Leben ohne Gestern. Also das ist auch der Untertitel zu dem Film. Aus dem Jahr 2009 und wurde von der US-amerikanischen Neurowissenschaftlerin und Schriftstellerin Lisa Genova geschrieben. Dieser Film war auch für einen Oscar für beste Hauptdarstellerin 2015 nominiert. Und Julie Moore hat den dann auch gewonnen. Unter anderem, also des Weiteren hat sie auch 2015 noch den Golden Globe für die beste Hauptdarstellung in einem Drama gewonnen für den Film und auch noch weitere Preise. Also dieser Film war eigentlich auch wirklich nur für Julie Moore nominiert.
Ja, wundert mich jetzt nicht.
Und das stimmt dann auch damit überein, was wir auch so für, eine, ne?
für einen Eindruck hatten.
Ja. Weil der Film an sich ist halt recht gewöhnlich. Genau, und die Regisseure Wash Westmoreland und Richard Gletzer konnten der Oscar-Verleihung 2015 nicht beiwohnen, da Richard Gletzer, also ich habe ja schon gesagt, er kann nichts mehr machen, ne? Der ist halt, der ist an ALS erkrankt und ist dann auch an den Folgen im März desselben Jahres verstorben. Und somit war es der Alice auch sein letzter Film.
Mhm.
Genau, und während der Dreharbeiten verwendete Richard Gletzer eine Text-to-Speech-App auf seinem iPad, um mit der Crew zu interagieren, weil er, da war dann die Krankheit schon so fortgeschritten, dass er kaum noch sich bewegen konnte und sprechen konnte. Genau, und noch als letzter Fakt, also Julian Moore hat halt Alec Baldwin für die Rolle von John Howland vorgeschlagen, da sie unbedingt mit ihm zusammenarbeiten wollte und ja, sie mag ihn halt sehr und deswegen.
Okay.
Genau, also so viel gab es auch zu dem Film nicht wirklich herauszufinden. Also,
na, ich sag auch mal so, die Rolle des Ehemanns hätte auch irgendwie auch jeder andere spielen können, weil der im Grunde nicht besonders charakterlich in die Tiefe geschrieben ist.
Nö, also es ist wirklich halt sehr für diese Alice geschrieben.
Ja.
Na, es dreht sich wirklich fast alles um sie und halt ein bisschen noch um ihre Kinder. Der Mann ist halt nur Beiwerk, der halt so ein bisschen unterstützend erstmal ist. So, ne? Genau. Ja, dann können wir auch übergehen zu der Besprechung des Films.
Okay. Ja, also wie du gesagt hast, geht es ja in erster Linie um die Alice, die halt an sich diverse Symptome feststellt, die sie beunruhigen.
Mhm.
Da sie sich ja beruflich auch mit der Sprache auseinandersetzt als Linguistin und dort als Professorin an der Uni tätig ist. Und man bekommt quasi direkt in der Eröffnungsszene auch schon so ein bisschen mit, dass es da Probleme geben könnte. Ich meine, natürlich ist man sowieso durch, also ich sag mal so, wenn man sich diesen Film anguckt, hat man wahrscheinlich schon eine Idee davon, wovon der handelt. Insofern ist man natürlich besonders geprimed und weiß, worauf man achten muss und so weiter. Und da erkennt man auch in der ersten Szene bereits Anzeichen dafür, dass sie Gedächtnisschwierigkeiten hat. Also sie ist da bei einem Geburtstagsdinner, also sie hat Geburtstag und die Familie trifft sich halt da in so einem Restaurant. Und da gibt es halt schon erste Anzeichen oder erste Momente der Verwirrung. Also sie sagt halt irgendwas, was nicht so richtig Sinn ergibt und sagt dann, na, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Naja, und in dieser Szene wird halt so ein bisschen das Fass aufgemacht, wen man da eigentlich vor sich hat und wie die familiären Bande so gespannt sind und so weiter. Ja, und man bekommt halt relativ schnell mit, dass sie halt, wie gesagt, eine Linguistikprofessorin ist, Mutter von drei Kindern ist und zum Thema Spracherwerb forscht. Also sie hat sich sehr stark mit Sprache auseinandergesetzt in ihren Forschungstätigkeiten, wie Kinder eigentlich die Sprache erlernen. Was an sich nochmal, kleiner Off-Topic-Kommentar, ein extrem faszinierendes Thema ist, weil Sprache halt so komplex ist und kleine Kinder lernen das halt so nebenbei und das ist immer noch nicht gänzlich geklärt, warum das eigentlich so ist und wie das sein kann. Ja, und das interessiert sie halt in diesem Film auch in beruflicher Hinsicht. Ja, man sieht sie dann auch bei Vorlesungen und da hat sie dann auch zunehmend Wortfindungsstörungen und Wortfindungsschwierigkeiten. Halt nicht nur von Fachbegriffen, sondern auch von ganz normalen Begriffen. Mhm. Also sie kommt auf irgendein Wort nicht so richtig. Man wartet drauf, so was ist das jetzt? Was ist das für ein Wort? Wahrscheinlich ein Fachwort, auf das sie nicht kommt. Aber dann ist es halt irgendwie ein ganz normales Wort, was wahrscheinlich schon irgendwie beunruhigend ist. Oder beunruhigender, als wenn es ein Fachwort wäre.
Genau, aber anscheinend nimmt sie es noch nicht so ernst. Also das ist ja so, das kennt man ja selber auch, ne? Wenn man gewisse Wörter nicht findet.
Ja, ich kenne das sehr, sehr gut an mir.
Genau, und darum macht sie sich da erstmal keinen großen Kopf drum, ne? Und sie geht dann auch später zu einem Arzt, zu Neurologen. Möchtest du noch was dazwischen erzählen? Oder?
Ja, also man bekommt halt noch ein paar mehr Momente mit, die sie einfach zur Beunruhigung treiben. Also sie geht sehr gerne joggen und ist dann eines Nachmittags auch mal wieder joggen auf dem Campus und verliert da halt völlig die Orientierung.
Ja.
Halt in einer Umgebung, in der sie sich täglich aufhält. Und das wird, finde ich, ganz schön dargestellt visuell, weil da ist dieser Effekt mit der Unschärfe halt da, ne? Dass halt um sie herum, also dass mit ganz, ganz großer, starker Tiefenunschärfe gearbeitet wird und sie sehr isoliert wirkt auf dem Campus plötzlich. Und man ihr einfach anmerkt, dass sie nicht weiß, wo sie ist und nicht weiß, wo sie hin soll und ihr das eben sehr zu schaffen macht. Ja, und dann ist sie aber beim Neurologen und durchläuft da diverse Tests. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das eine sehr realistische Situation war. Also ich habe ja auch mal ein Praktikum in einer Neurologie gemacht und habe da vor allem mit Parkinson-Patienten gearbeitet. Und da wurden halt auch genau diese Arten von Tests gemacht. Also Tests zur räumlichen und zeitlichen Orientierung, dass eben gefragt wird, wo befinden sie sich, welchen Tag haben wir heute, zur kognitiven Leistungsfähigkeit ganz allgemein, insbesondere natürlich in ihrem Fall zu Gedächtnisfähigkeiten und auch zum Abruf autobiografischer Erinnerungen. Also, dass eben gefragt wird, ne, was haben sie heute gemacht, was haben sie gestern gemacht, wie war das, als ihre Tochter geboren wurde und so weiter, um eben diese verschiedenen Arten des Gedächtnisses zu testen. Da haben wir ja auch in der Folge zu Memento genauer drüber geredet. Wer da nochmal nachhören möchte, kann das gerne tun. Und ein Test ist zum Beispiel auch, dass ihr während des Gesprächs gesagt wird, hier, ich nenne Ihnen jetzt einen Namen und eine Adresse und ich frage sie dann später nochmal ab und sie können mir dann sagen, ob sie sich das merken konnten oder nicht. Und dann fragt er halt ein paar Minuten später nach diesem Namen und der Adresse und sie hat halt Schwierigkeiten, die Adresse zu nennen. Und das nochmal ganz kurz als kleines unnützes Wissen am Rande. Er macht sowas, es nennt sich Free Recall. Das heißt, dass einfach gefragt wird, können Sie sich noch erinnern? Wenn ja, wie war das denn? Wie war der Name und die Adresse? Und als sie darauf nicht kommt, macht er etwas, das nennt sich Cute Recall. Also, dass er sagt, war das die Adresse oder die Adresse oder die Adresse? Dass man sozusagen Q bekommt einen Hinweisreiz und dann antworten kann. Das ist also sozusagen die etwas einfachere Version, die bei ihr dann auch zur richtigen Antwort führt. Aber das der Free Recall eben nicht, was eben schon bei der Dauer, bei der Dauer zwischen Merken und Abruf schon beunruhigend macht, auch den Arzt. Ja, sie glaubt dann immer zunächst, dass sie einen Gehirntumor hat. Und der Arzt ist sich da nicht so sicher und möchte halt noch weitere Tests durchführen. Genau.
Genau, und dann gibt es halt ein Gespräch mit ihrem Mann, also mit dem John. Und da erzählt sie halt von ihrem Verdacht auf Alzheimer. Oder nee, dazwischen kommt noch was, ne? Also,
ja, da kommt noch einiges dazwischen.
Also ja, genau, richtig. Da kommt halt wieder, also da wird halt wieder gezeigt, es ist halt oft so, da wird halt Szenen abwechselnd gezeigt mit ihrer Familie oder halt im täglichen Umfeld, auf Arbeit zum Beispiel, wo sie halt immer mehr so den Verdacht bekommt oder halt immer mehr so Ausfälle bekommt, ne? Sich an Dinge nicht erinnern kann. Auch sie joggt ja auch öfter, dass auch solche Szenen öfter gezeigt werden, abwechselnd, dass sie die Orientierung verliert, dass sie die Zeit auch vergisst, also dass sie manchmal gar nicht mehr weiß, da beschwert sich dann auch der Mann dann öfter so, ne, dass sie Termine vergessen hat. Und genau, und dass sie das gar nicht so richtig mitbekommen hat. Dass sie gesagt hat, ja, ich war doch nur kurz unterwegs und so weiter.
Ja, wobei man dann natürlich auch nicht weiß, hat sie es vielleicht doch mitbekommen und versucht jetzt irgendwie das zu rationalisieren. Ne? Also das wird halt offen gelassen an der Stelle, wie weit das da schon fortgeschritten ist. Bei der Weihnachtsfeier geschieht aber tatsächlich was ganz typisch ist für Leute mit Alzheimer-Demenz oder Demenz auch ganz allgemein. Das kenne ich auch aus meinem Verwandten-Umfeld, dass sie sich der Begleitung ihres Sohnes halt mehrfach vorstellt, dass sie sagt, hier und wer sind Sie eigentlich und schön, dass Sie da sind, obwohl sie das halt eine Stunde vorher oder so schon gemacht hat.
Und das irritiert natürlich die
Begleitung Freundin, sehr,
die Begleitung sehr, genau. Ja, und auch das Umfeld bekommt es dann halt so langsam mit, dass da irgendwas nicht so richtig läuft.
Genau, und dann sind sie nochmal beim Arzt und der sagt, er möchte gern PET machen, also eine Positronen-Emissionstomographie. Das ist nochmal ein etwas anderes Verfahren als das, was hier im Film schon mal vorher gemacht wurde, mit dem man offenbar genauer nachgucken kann, ob das eventuell die Alzheimer-Krankheit ist. Mhm. Und ja, er sagt halt, das MRT hat keine Anzeichen für einen Tumor oder einen Schlaganfall gezeigt, wo sie natürlich erstmal erleichtert sind, aber da kommt dann eben der Verdacht auf Alzheimer ins Gespräch. Und dann sagt sie es eben ihren Ehemann und der sagt, naja, so ein Quatsch, das ist doch wahrscheinlich einfach das Alter, das sind doch ganz normale Alterserscheinungen, die du hast und mach dir mal keine Sorgen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Alzheimer hast, ist so gering und er nimmt sie halt überhaupt nicht ernst.
Ja.
Ja, okay. Ich dachte, du willst dazu noch irgendwas sagen.
Nein, nein.
Ja, und dann sind sie halt zusammen dann beim Arzt, um das Ergebnis zu besprechen und da wird sozusagen dann der Verdacht zur Diagnose, dass sie eben an früh einsetzender Alzheimer-Krankheit leidet. Es wird dann gesagt, und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Moment, weil das eben wissenschaftlich gesehen total korrekt ist, das freut mich ja immer, wenn das in Filmen so ist, dass eben gewisse Gehirnareale bei ihr sogenannte Beta-Amyloid-Plaques enthalten. Was das ist, das erzähle ich dann später nochmal genauer. Und er möchte halt einen Test auf Vererbbarkeit machen, weil diese Art von Alzheimer-Demenz, da gibt es halt eine vererbbare Variante, eine familiär gehäufte Variante mit drei verschiedenen Genen, die davon betroffen sind. Und wenn quasi diese drei Gene alle Mutationen aufweisen bei einem Individuum, dann ist es quasi mit 100%iger Sicherheit klar, dass der oder diejenige auch mal die Alzheimer-Krankheit bekommen wird.
Und dann machen auch die Kinder den Test, also oder dem wird halt die Option gegeben, diesen Test zu machen.
Genau.
Und die älteste Tochter macht den auch, also die Anna.
Mhm.
Und da kommt auch raus, dass das positiv ist.
Ja.
Ist natürlich nicht so gut, weil sie gerade schwanger ist mit Zwilling.
Nee, die ist zu dem Zeitpunkt noch nicht schwanger.
Ach so,
die versuchen gerade schwanger zu werden mit künstlicher Befruchtung und da sagt sie ja, naja gut, dann gut, dass wir es jetzt wissen, da können wir die Embryos quasi darauf untersuchen und dann die quasi einsetzen lassen, die das wahrscheinlich nicht in sich tragen, so habe ich das verstanden.
Das hatte ich jetzt zeitlich gar nicht mehr so im Gedächtnis. Ja. Okay, gut.
Genau, der Sohn ist auf jeden Fall negativ und die Lydia, die will ihr Ergebnis nicht wissen.
Ja.
Ja, dann wird das Ganze auch im Beruf thematisiert natürlich, weil sie eine negative Lehrevaluation bekommen hat. Also Professoren müssen sich ja Lehrevaluationen stellen, wo dann die Studierenden abgeben können, wie das so war in dem Semester. Und da hat sie halt eine relativ negative Evaluation bekommen, was dann im Gespräch mit ihrem Vorgesetzten thematisiert wird. Und da sagt sie das dann halt auch, dass sie die früh einsetzende Alzheimer-Krankheit hat und der ist sichtlich besorgt und sie wird dann auch vom Beruf freigestellt.
Mhm.
Was dann zu Spannungen in der Beziehung auch führt. Also generell natürlich die Krankheit, aber auch, dass sie nicht mehr arbeiten gehen kann.
Ja.
Er übernimmt halt mehr und mehr die Verantwortung für sie, also muss das wahrscheinlich auch und sorgt sich natürlich auch viel mehr um sie und kann sein Leben auch nicht mehr so sorgenfrei führen, wie er sich das vielleicht gedacht hätte. Und was man daran ganz schön sieht, ist, dass sich so die Rollen verschieben, ne? Also von Ehemann und Ehefrau irgendwie auf Augenhöhe hin zu pflegendem und noch nicht Pflegefall, aber zumindest einer Person, um die man sich irgendwie kümmern muss.
Ich fand es ja auch mal faszinierend, also man konnte jederzeit bei der Alice, also dieses Schauspiel von der Julianne Moore, die hat das halt gut dargestellt zu diesem Verfall. Also ich konnte jederzeit so sehen, ne, in welchem Stadium sie da gerade ist.
Ja, ne? Das stimmt.
Weil am Anfang, da wirkt sie halt sehr sicher, so, ne? Auch sehr intelligent und so weiter, ne? Sehr souverän. Und je weiter der Film geht, desto mehr wird sie halt dann auch wirklich so, ja, also man kriegt das so zusehends mit, ne? Wie sie dann immer unselbstständiger wird. Und ich fand, das hat man sehr gut ablesen können vom Gesicht auch so.
Ja, wie halt ihre Persönlichkeit auch schwindet, ja, ne?
Genau.
Weil das sagt sie auch an einer Stelle, dass das, was sie ausgemacht hat, ihr Intellekt war und der wird ihr jetzt genommen.
Mhm.
Und so muss sie halt im Grunde ihre ganze Identität auch in Frage stellen.
Ja.
Und sie wird ja von ihrem Umfeld auch nach und nach immer mehr anders behandelt, ne? Also ich erinnere mich an die eine Szene, ich greife da jetzt einfach mal vor, relativ am Ende, wo sie da am Küchentisch sitzt und ich weiß gar nicht, was sie macht, ob sie irgendwas liest oder irgendwelche Rätsel macht oder so, und ihre Tochter kommt halt rein und die kümmert, also die guckt sie nicht mehr großartig an, so, ne, die redet halt nur noch mit dem Vater, weil mit dem kann sie halt normal reden und mit der Mutter ist halt wahrscheinlich nicht mehr so viel los, denkt sie vielleicht und
Ja, die wird zunehmend ignoriert dann, ja.
Ja. Und das merkt man halt ihrem Spiel halt sehr stark an, wie sehr sie darunter leidet. Und das eine sehr unschöne Entwicklung ist. Was sie zwischendurch noch macht, ist, dass sie sich ein Pflegeheim anschaut. Also sie generell trifft Vorkehrungen für die Zukunft.
Mhm.
Wahrscheinlich merkt sie in diesem Pflegeheim, dass das keine Option für sie ist, denn sie fasst danach einen anderen Plan.
Mhm.
Der ihren Suizid beinhaltet.
Genau, da nimmt sie halt eine Nachricht für sich selbst auf, also über ihren Laptop.
Mhm.
Und wo sie sich selbst erklärt, naja, wenn sie, also sie hat das so gemacht, dass die sich Fragen aufgeschrieben hat.
In ihr Handy?
Genau, in ihr Handy, die sie jeden Tag beantworten soll.
Mhm.
Und wo dann drin steht zum Beispiel, wie heißen meine drei Kinder, wo wohne ich?
Wann habe ich Geburtstag?
Wann habe ich Geburtstag und so weiter. Also alles, was sie persönlich, ne, wissen sollte. Und wenn sie da halt irgendwann diese Fragen nicht mehr beantworten kann, dann hat sich halt diese Anleitung da gegeben, dass sie sich dann ins Badezimmer begeben soll und Schlaftabletten nehmen soll und die auch vollständig einnehmen soll, um dann halt daran zu sterben.
Ja, weil sie für sich eben die Entscheidung getroffen hat, dass sie so ein Leben nicht mehr führen will.
Mhm.
So, also das Leben, was definitiv auf sie zukommen wird.
Ja.
Und dann geht's aber erstmal zum Strandhaus.
Richtig.
Sie machen dann erstmal ein bisschen Urlaub, weil sie ja von ihrer Arbeit auch freigestellt ist. Und da merkt man halt, dass es mit ihr rapide bergab geht.
Mhm.
Dass sie sehr unkonzentriert ist, dass sie sehr, sehr starke Orientierungsschwierigkeiten hat. Das finde ich auch mit so die rührendste Szene oder auch erschreckendste Szene, wo sie nicht mehr weiß, wo das Bad ist und sie dann sich einuriniert.
Mhm.
Und da ist das Schauspiel halt auch so gut, weil du siehst halt so die Scham in ihr Gesicht geschrieben. Ja. Du siehst halt nicht, dass sie sich gerade in die Hose macht, da wird halt auf das Gesicht quasi fokussiert und du merkst halt nur, man kann sich denken, was gerade passiert und dass sie halt sich unglaublich schämt und auch selber überhaupt nicht fassen kann, was da gerade passiert. Finde ich eine sehr, sehr starke Szene.
Mhm.
Ja, und er merkt halt, dass die Person, die er liebt, halt zusehends verschwindet, ne?
Ja.
Also, ich meine, man hat noch das am Anfang im Kopf, wie sie als Professorin vor den Studierenden stand und ihre Vorlesung gehalten hat. Und jetzt kann sie sich nicht mal mehr auf längere Texte konzentrieren. Ne? Also sie sagt, sie liest halt Moby Dick und für sie ist das ganz schlimm, dass sie immer die eine Seite immer wieder lesen muss, weil sie sich halt nicht mehr dran erinnern kann. Und er sagt dann, naja, dann liest doch hier die Drehbücher von der Tochter, die ist gerade da. Da sind halt kürzere Texte und so weiter. Mhm. Und das, ich kenne das ja auch. Ich lese ja auch ganz viel und so weiter. Wenn ich denke, dass mir das genommen werden würde, lesen zu können.
Ja. Das muss schon schrecklich sein, ja.
Mm.
Also sich überhaupt, also dass man sich eigentlich kein Wissen mehr aneignen kann. Dadurch.
Ja. Ja. Ja, und dass man halt nicht mehr in der Lage ist, sich über Dinge Gedanken zu machen, über tiefgreifende Dinge so, ne?
Mm. Und auch keine Entwicklung mehr durchmachen kann. Also das ist ja, es geht ja nur auch rückwärts.
Richtig, ja. Ja. Die Gespräche in der Familie werden dann auch immer oberflächlicher, also mit ihr, ne?
Ja.
Die Familienmitglieder, die wollen halt Dinge auch über ihren Kopf hinweg entscheiden. Die einzige, die sie eigentlich noch ernst nimmt, ist ihre Tochter Lydia, mit der sie dann auch ab und zu mal skypt. Und die will halt wirklich auch wissen, na, wie fühlt sich das denn für dich an eigentlich so? Also sie ist halt Schauspielerin und hat deswegen wahrscheinlich auch, das wird jetzt nicht offensichtlich gesagt, warum sie jetzt diese Empathie mehr hat als die anderen Familienmitglieder offenbar. Mhm. Aber naja, vielleicht hat es was damit zu tun und sie fragt halt immer, na, wie ist das denn für dich? Und da erzählt sie das dann halt, dass sie sich immer sehr definiert hat über ihre Sprache, über ihre Ausdrucksfähigkeit und genau das geht ihr halt jetzt verloren und damit halt auch ihr Gefühl für sich selbst.
Mhm.
Willst du was zur Theateraufführung sagen?
Ja, es gibt noch einen kleinen Streit davor mit Lydia und ihr, weil sie irgendwie aus Versehen da aus dem Tagebuch liest.
Ach so, ja, das habe ich jetzt nicht als so relevant.
Ja, okay, kann man auch rauslassen.
Später,
später spricht halt die Tochter sie nochmal drauf an und da kann sie sich gar nicht mehr dran erinnern an den Streit.
Ja, ja, das stimmt. Und später gibt die Tochter das Tagebuch halt auch freiwillig her. Insofern
ja, genau.
Erledigt sich das Problem.
Mhm. Ja, genau, sie tritt dann auf, also, ach so, erstmal dieser Theaterauftritt kommt dann von der Lydia. Und danach, also diese Aftershow-Party, ne?
Ja,
da
also
tritt sie dann auf die Lydia.
Ja, ich wollte davor noch sagen, schon während der Aufführung merkt man halt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so richtig weiß, wo sie ist, weil dann gibt es halt Standing Ovations.
Ja. Hm.
Und da sieht man halt, dass sie sich wundert, warum die jetzt aufstehen. Also warum sich der Mann neben ihr Mann, warum der aufsteht und klatscht. Da ist sie halt sehr zögerlich in dem Moment. Sie macht das dann halt auch mit. Aber dann merkt man schon so, okay, offenbar weiß sie jetzt nicht mehr, warum das hier ist und für wen sie da klatscht. Und das bewahrheitet sich dann halt auch in dem Gespräch dann.
Genau, sie trifft dann auf die Lydia und stellt sich halt als fremde Person vor. Also so, ja, hallo. Ne? Irgendwie, sie sieht sie auch. Naja, und Lydia ist natürlich dann erstmal so verwirrt darüber und ich glaube, John fällt es dann auch auf, ne, dass dann, und muss ihr dann auch sagen, ne, das ist Lydia deine Tochter.
Ja, ja.
Genau. Aber da sieht man halt auch schon, das ist halt dann schon sehr fortgeschritten so, ne, sie kann sich halt auch noch nicht mehr an die eigenen Familienmitglieder dann
zeitweise, ne?
Zeitweise also ja halt, genau, sie erkennt die ja auch wieder dann später.
Ja, das ist bei Alzheimer ja immer so, dass es gute und schlechte Tage gibt, ne? Oder gute und schlechte Momente.
Ja. Es gibt dann noch Besuche beim Arzt, der gibt noch ein bisschen Hoffnung, wie das halt so ist bei Ärzten, ne? Die versuchen natürlich dann immer, da noch irgendwas Positives dem Patienten mitzugeben, weil auch der Mann möchte ja auch, ne? Der John möchte ja auch noch was Positives hoffen, ne? Und
ja, gut, aber bei Alzheimer kannst du halt nicht hoffen, ne?
Ja, ich dachte mir auch so bei dem Film halt, naja, also es geht halt nur auch schlechter.
Es ist ja eine unheilbare Krankheit.
Ja, leider. Was gibt's da noch? Also genau, dann soll sie bei dieser Alzheimer Association auftreten mit einer Rede und sie bereitet sich halt darauf vor und da ist es auch wieder halt ein Gespräch zwischen Lydia und der Alice halt, ne? Um sich auf dieses Gespräch auch vorzubereiten. Genau, also und sie hat sich dann so eine Methode angeeignet, um halt sicher vorzulesen. Also sie nimmt dann halt so einen Textmarker und markiert den Text. Also sie geht dann halt immer eine Zeile durch. Und wenn sie diese Zeile fertig hat, geht sie halt in die nächste Zeile, damit sie halt immer weiß, welche Zeile sie schon gelesen hat, damit sie dann nicht nochmal dieselbe Zeile nochmal vorliest. Wie fandest du die Rede?
Ja, die Rede war sehr emotional. Sie hat ja eigentlich eine sehr wissenschaftliche Rede vorbereitet und da hat Lydia ja gesagt, nee, mach das mal nicht hier so, mach mal lieber was Emotionales, wodurch die Leute merken, wie es dir eigentlich geht und so weiter, und das hat sie dann auch gemacht. Ja, insofern war das schon eine sehr rührende Rede. Ich meine, im Publikum kam die genauso an, die Leute hatten alle Tränen in den Augen.
Ja.
Ja.
Ja, ich zeitweise auch.
Ja. Ja, und dann ist sie wieder zu Hause und findet dann zufällig das Video, was sie von sich aufgenommen hat. Dazu muss man sagen, sie hat das Handy halt zwischenzeitlich verloren. Das ist ja auch ganz typisch für Alzheimer-Patienten, dass die Dinge verlieren, sich halt nicht mehr erinnern, wo sie Dinge abgelegt haben und dann auch Vorwürfe machen, sodass es geklaut worden sei und so weiter. Auf jeden Fall kann sie das Handy nicht mehr finden. Und insofern verliert sie dann auch die Routine, diese Fragen zu beantworten. Am Anfang sagt sie noch, ich brauche das Handy, ich muss die Fragen beantworten, und ihr Mann sagt, also beschwichtigt sie halt und sagt, nee, komm, ist nicht so wichtig und so weiter. Für sie war es aber extrem wichtig. Aber das vergisst sie halt einfach und stößt dann sozusagen zufällig auf dieses Video, was sie von sich aufgenommen hat. Und will dann auch das wahrnehmen, wozu ihr da von ihrem Führer selbst geraten wird. Also sie möchte dann diesen Suizidversuch, also sie möchte Suizid begehen, wobei es schwierig ist zu sagen, ob sie das wirklich möchte oder ob sie einfach nur Handlungsanweisungen befolgt und gar nicht mehr wirklich versteht, was sie da tut.
Sie braucht ja auch ein paar Anläufe, um das überhaupt so durchzuführen. Es wird dreimal, glaube ich, gezeigt, wie sie dann halt hochgeht nochmal an diesem Schrank steht und dann nicht mehr weiß, was sie tun soll. Dann geht sie nochmal nach unten, schaut sich das nochmal an. Irgendwann geht sie mit ihrem Laptop nach oben und schaut sich das dann halt währenddessen an, während sie da die Tabletten nimmt. Und dann kommt auch die Betreuung nach Hause. Also an dem Tag war die wohl, glaube ich, ne, da war die halt außer Haus. Sie hat auch kurz vorher mit der Lydia telefoniert und da hat sie halt auch gefragt, die Lydia, ne, wo ist denn die Betreuung und so. Mm. Und sie kommt dann halt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Alice erschrickt sich halt und lässt die Tabletten fallen und weiß dann auch gar nicht mehr, warum sie dann da oben war.
Mm.
Ja, und somit ist dann dieser Plan auch, konnte nicht umgesetzt werden.
Mm. Ja, ist natürlich die Frage, ich möchte die Frage stellen, ob das jetzt leider gescheitert ist zum Glück, ne?
Naja, das gesunde Ich wollte das ja eigentlich nicht, dass sie jemals so weit kommt, ne? Also in so einen Zustand hinvegetieren muss.
Mm.
Also für das gesunde Ich nicht so gut. Ich weiß nicht, für ihr Umfeld vielleicht besser.
Weiß
oder für das
nicht,
jetzige ne? Ich weiß es nicht. Ja.
Ich meine, es ist ja eine tödliche Krankheit. Es wird so oder so, also ja. Ihr Tod wird ja im Film nicht mehr gezeigt, aber
es wird halt nicht besser. Es wird nur noch schlechter.
Ja. Ja.
Und das sieht man ja auch dann zum Schluss, also wie der Zustand dann ist. Und das, sie sitzt ja nur noch da.
Ja, sie verliert halt ihre komplette Artikulationsfähigkeit. Ne? Also sie spricht halt immer weniger. Was halt auch typisch ist für Alzheimer-Patienten, einige werden halt komplett stumm. Und so einen Zustand hat sie dann quasi auch, dass sie halt sich nicht mehr wirklich artikulieren kann und man auch nicht so richtig mehr dahinter blicken kann, was sie noch versteht und wie viel bei ihr überhaupt noch ankommt und so weiter. Und so wollte sie halt nie werden, ne? Aber die letzte Szene zeigt ja trotzdem, dass sie irgendwie noch gefühlsfähig ist, ne?
Ja, möchtest du die letzte Szene, also es kommt noch vorher mit John, isst sie zum Beispiel ein Eis und dann zeigt halt John auf so ein Gebäude und fragt sie auch, was das für ein Gebäude ist. Sie kann sich nicht dran erinnern und er sagt ihr halt, dass es die alte Fakultät ist, wo sie gearbeitet hat.
Ja, also ihr komplettes Leben ist quasi weg, ne? Also wenn sie sich nicht mal mehr an ihre ganz normale Umgebung des täglichen Lebens erinnern kann, nicht mal an ihre Arbeit. Was ist dann noch übrig von ihr, ne?
Und die Arbeit war ja für sie so der Mittelpunkt, ne? Also das war für sie mit das Wichtigste.
Ja.
Ne? Also damit hat sie sich ausgedrückt.
Mhm.
Und es ist ja auch so traurig eigentlich, dass sie dann auch zum Schluss nicht mehr sprechen kann so richtig oder das nicht mehr macht, ne? Obwohl sie Linguistikprofessorin war.
Ja,
also das war ja für sie wirklich das Wichtigste und das hat sie ja auch öfter in dem Film gesagt. Und zum Schluss ist dann halt diese Szene, die Lydia ist dann zu Besuch. Ich glaube, es ist auch noch im Strandhaus oder ist das dann schon? Ja, im Strandhaus. Und sie liest einen Text vor. Also sie hat halt so vom Theaterstück liest sie das Drehbuch oder den Text davor. Und danach, nachdem sie das vorgelesen hat, fragt halt die Lydia, um was es in den Text ging. Und die Alice antwortet dann, also sie brauchte halt eine ganze Weile, um darauf zu antworten. Sie kann sich halt, da merkt man auch, sie kann sich kaum noch ausdrücken. Aber das Einzige, was sie dann halt sagt, ist das Wort Liebe. Na, kommen dir jetzt die Tränen.
Ja.
Das ist schon ein bisschen kitschig, aber auch irgendwie rührend.
Ja, das ist total rührend, finde ich, weil das ist halt genau das, was ich gerade meinte, dass sozusagen die kognitive Leistungsfähigkeit sehr, sehr extrem abgenommen hat, aber die emotionale Empfindungsfähigkeit halt immer noch da ist und die Emotionen halt ein Weg sind, um an solche Patienten dann noch ranzukommen, was ich dann in der Studie auch noch ein bisschen weiter erläutern werde gleich. Ja, insofern fand ich diesen Film wirklich vom wissenschaftlichen Niveau her sehr gut. Also da wurde meines Erachtens nach nichts Falsches erzählt und Menschen mit dieser Erkrankung wurde auch mit sehr viel Respekt begegnet, finde ich. Und er hätte noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, gerade was so die Beziehung, also die eheliche Beziehung angeht, weil ich fand den Ehemann relativ blass.
Blass, ja, das stimmt.
man hat nicht so richtig mitbekommen, wie sehr ihn das wahrscheinlich auch mitnimmt.
Na, ab und zu hat man das so ein bisschen erahnen können. Also er hat sich dann natürlich auch immer mehr so distanziert. Mm. Ne? Aber dann hat man auch nicht so richtig erfahren, warum. Also was so seine Gründe sind. Mm. Also liegt das jetzt daran, weil er sich irgendwie so ein bisschen abgestoßen fühlt? So, ne? Mm. Also sie ist ja nicht mehr derselbe Mensch. Ne? Also sie ist ja nicht mehr der Mensch, in dem er sich halt verliebt hat. Ne? Mhm. Ich glaube, das muss halt unglaublich schwer sein, wenn du halt diesen Menschen vor dir hast, aber der hat nicht mehr diese Persönlichkeit wie früher.
Ja, klar.
Ne? Ist komplett anders oder kann das nicht mehr machen, ne? Mhm. Was dieser Mensch früher gemacht hat. Und sie war ja auch unglaublich intelligent. Ne? Und ja. Und ja. Und dann hat er halt Menschen, der halt komplett anders ist. Und mhm. Ich glaube, es ist schon schwierig dann für diesen für einen Ehepartner, das dann
eben, das muss die Hölle sein. Und das hätte meiner Meinung nach auch ein bisschen stärker dargestellt werden können.
Genau, das war ein bisschen zu wenig. Aber ich fand jetzt so an sich Alec Baldwin da nicht schlecht, wie er das. Also,
ja, ich finde Alec Baldwin jetzt aber generell nicht so ein Wahnsinns-Schauspieler, muss ich sagen.
Er ist halt solide, sag ich mal.
Ja.
Ja, also da hat Julianne Moore hat ja eh jeden da die Show gestohlen mit ihrem Schauspiel. Und dafür wurde sie ja zu Recht ausgezeichnet. Also das Ganze drumherum ist halt ein bisschen blass geblieben, leider. Mm. Ne? Also die Einzige, die dann so ein bisschen noch hervorgehoben wurde, war halt die Lydia, ne? Mit der sie halt so am meisten zu tun hatte und die sie halt auch am meisten verstanden hat.
Mm.
Aber ansonsten so die anderen, also der Sohn war halt ganz schön blass. Ne? Bei dem war es ja eigentlich, der war nur drinne, damit er irgendwie meine Freundin mitbringen konnte und damit es dazu kam irgendwie, dass sie diese Freundin nicht wiedererkannt hat.
Ja.
Und die andere halt wegen der Kinder, ne, dass das Thema mal aufgegriffen wurde und halt wegen dieser Vererbbarkeit.
Ja, stimmt.
Aber ansonsten so sind die recht blass geblieben.
Ja, haben halt auch nichts beigetragen jetzt zur Geschichte an sich, ne?
Nö, eigentlich nicht. Ja, und die Lydia war halt so ein bisschen so diese, wie soll ich sagen, so das schwarze Schaf der Familie, so die so ein bisschen nicht so auf Karriere aus war, sondern halt das Schauspiel unbedingt durchführen wollte und dafür auch immer kritisiert wurde. Auch von der Alice selbst, die hat ja auch gesagt, so auch am Anfang des Films, ne, mach doch mal ein bisschen was aus dir, so, ne, du musst was Sicheres lernen, ne, mach eine Ausbildung oder ein Studium. Und sie wollte halt unbedingt Schauspiel machen. Und das im Theater oder halt da. Sie wohnt ja auch, sie war ja die Einzige, die da auch sehr weit weg gewohnt hat, in Los Angeles. Und die anderen haben ja an der Ostküste gewohnt.
Ja.
Ja. Ja. Gibt es noch was zu sagen dazu?
Ja, es gibt bestimmt noch was zu sagen, aber das können wir vielleicht in die späteren Teile einweben.
Okay, also dann wäre das erstmal mit der Filmbesprechung.
Ja, ich denke schon.
Hm?
Also jetzt im wissenschaftlichen Teil will ich natürlich erstmal erklären, was Alzheimer-Demenz überhaupt ist. Aber es ist ja per se erstmal kein psychologisches Thema, sondern ein medizinisches Thema. Deswegen werde ich da auch nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ich mich da halt einfach auch nicht so großartig mit auskenne. Das, was ich jetzt hier erzähle, habe ich mir auch von Wikipedia und ähnlichen Seiten zusammengesucht. Wobei ich dann später ein bisschen mehr darauf eingehen will, was diese Diagnose für die Beziehung zwischen Menschen bedeutet, also zwischen Beziehungspartnern. Und in der Studie, die ich dann vorstellen möchte, geht es dann darum, wie man in Alzheimer-Patienten Erinnerungen trotz ihrer Erkrankung sehr lebhaft vielleicht doch noch hervorrufen kann. Die Alzheimer-Erkrankung ist eine neurodegenerative Erkrankung, das heißt, dass Neuronen im Gehirn absterben. Und die ist benannt nach Alois Alzheimer, der diese Krankheit erstmals im Jahr 1906 beschrieben hat und dann eben festgestellt hat, dass es einige Patienten gab, die halt ähnliche Symptome aufwiesen und so wurde dann sozusagen diese Krankheit begründet. Alzheimer ist eine Ursache für Demenz, es gibt aber auch noch andere Arten von Demenz, aber es ist die häufigste Ursache von Demenz. Also Alzheimer ist in 60% der Fälle die Ursache für eine Demenz. Und wie ich gesagt habe, das Neuronensterben ist sozusagen die Ursache für die zahlreichen Symptome, die damit einhergehen. Das Gehirn schrumpft bis zu 20%. Also es gibt da auch so Gehirnschnitte, die man sich angucken kann im Internet, auch glaube ich direkt auf Wikipedia, wo man dann sieht, wie stark die Gehirnmasse einfach abnimmt. Frühzeitig betroffen ist der sogenannte Meynert-Basalkern. Dort wird der Neurotransmitter Acetylcholin produziert. Und das führt dann ganz früh schon zu einer gestörten Informationsverarbeitung, weil eben dieses Acetylcholin für viele Vorgänge im Gehirn einfach notwendig ist. Und die gestörte Merkfähigkeit, gerade für kurz zurückliegende Ereignisse, geht damit ganz klar, also geht daraus hervor. Mhm. Hast du Fälle von Demenz mal erlebt in deinem Verwandtenkreis?
Nein.
Echt nicht?
Nee, habe ich nicht.
Okay, krass. Also ich habe tatsächlich einen Fall von Alzheimer auch in der Familie gehabt und jetzt auch wieder jemanden, also wo das immer deutlicher wird, dass da eine Demenz vorliegt und die kennst du ja auch.
Ja.
Und da ist halt so das typische Symptom, was ich so kenne, dass halt Fragen sehr oft wiederholt werden. Also dass halt häufig gefragt wird, und wie geht's dir? Oder also wie geht's dir jetzt vielleicht nicht, aber so Fragen nach Zeit oder Ort, wo man dann am liebsten sagen möchte, das hast du schon gefragt, aber das sagt man natürlich nicht.
Ja.
Ne? Dann beantwortet man halt die Frage halt auch mehrmals. Weil man natürlich auch diese Ungeduld, die man dann auch verspürt, was glaube ich auch ganz natürlich ist, auch nicht rüberbringen möchte.
Ja.
Und ja, da ist eben diese gestörte Produktion von Acetylcholin quasi grundlegend dafür. Dieses Neuronensterben, das basiert auf Eiweißablagerungen im Gehirn, sogenannte Plaques. Woher die eigentlich kommen und warum, das ist tatsächlich noch nicht abschließend geklärt. Da gibt es immer mal wieder in den wissenschaftlichen Medien neue Erkenntnisse, woran das liegen könnte. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Eiweißablagerungen. Einmal die Beta-Amyloid-Ablagerung und die Tau-Fibrillen. Das sind zwei unterschiedliche Eiweißablagerungen, die sich in und an den Nervenzellen quasi da dran pappen und dann zum Zelltod führen. Ja, im Film ging es ja um die früh einsetzende Alzheimer-Erkrankung. Früh einsetzend heißt, dass es Fälle vor dem 65. Lebensjahr betrifft. Und wie viele das jetzt sind, also wie viele Early-Onset-Alzheimer-Fälle in der gesamten Gruppe aller Alzheimer-Fälle drin sind, da habe ich super widersprüchliche Prozentangaben gefunden. Aber ich glaube, wo es sich so hinaus reinkristallisiert hat, waren sie zwischen 5% und 10%. Also es ist tatsächlich, also die meisten Fälle treten tatsächlich nach dem 65. Lebensjahr auf. Und in etwa 10% der Fälle der früh einsetzenden Alzheimer-Erkrankung gibt es eine ganz klar identifizierbare Ursache, nämlich diese familiäre, vererbbare Form. Also wenn eben diese drei Mutationen vorliegen, diese drei Genmutationen, dann ist sozusagen die Sicherheit liegt bei 100%, dass man das auch bekommen wird. Und dann eben zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr. Und je älter ein Familienmitglied ist bei Ausbruch der Alzheimer-Erkrankung, desto geringer ist das Risiko für Verwandte, das ebenfalls zu bekommen, weil halt noch mehr Einflussfaktoren da eine Rolle spielen.
Ich stelle mir das so schlimm vor, wenn man das halt weiß, dass es irgendwann dazu kommen wird. Also, schrecklich.
Ja, klar. Ja. Sie sagt ja auch an einer Stelle so, ich wünschte, es wäre Krebs gewesen. Ne?
Ja. Ja, auch, weil das jeder irgendwie verstehen könnte. Ne? Also Krebs
erstmal
ist
das,
halt,
ja.
Genau, das ist halt, da behandelt einen keiner so, wie sie da behandelt wird. Ne?
Ja.
Und auch dieser, es ist ja ein ganz anderer Verfall so bei Krebs. Okay, das ist ja, Krebs ist ja auch, kann ja
klar,
sehr,
das ist sehr,
sehr verschieden, ne? Wie sich das
manifestiert,
genau. Aber ich kann das schon verstehen, diese Aussage. Ne? Es ist einfach so, man weiß sofort bei Krebs, okay, ne, das, und da gibt's dann halt, sie hat ja auch gemeint, so, dann gibt's halt ne schönes Schleifchen für mich und sowas, ne, und dies und das, irgendeine Gala und so wird dann für sie veranstaltet. Sie würde ja auch nicht sie könnte ja weiterhin noch lehren damit, ne, weil.
Ja, und es gibt überhaupt erstmal eine Heilungschance, ne.
Ja, das ja auch, genau, aber dafür ja gar nicht. Das ist ja auch so schlimm zu wissen, dass es halt keine Heilung gibt.
Krebs ist natürlich auch eine unglaublich beschissene Krankheit, aber wenn du, sagen wir mal, Bauchspeicheldrüsenkrebs hast, dann verschwindet deine Persönlichkeit dadurch nicht.
Ja.
Und das ist ja wirklich das Schlimme hier, dass deine Persönlichkeit, deine Identität einfach nach und nach verschwindet und du nichts dagegen tun kannst und dein Umfeld halt auch irgendwie damit klarkommen muss.
Ja.
Das ist halt im Grunde ein Tod auf Raten, ne? Also bevor du die Person als körperliche, leibliche Person verlierst, verlierst du sie schon als geistige Person. Mhm. Ja, welche Symptome gehören denn jetzt eigentlich so dazu? Ja, also generell eine zunehmende Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ganz klar, was man im Film auch gesehen hat, der Gedächtnisverlust, der das tägliche Leben eben nach und nach immer mehr beeinträchtigt. Also, dass die Leute halt immer mehr nachfragen müssen, dass die Gedächtnisstützen brauchen, dass sie Hilfe von Angehörigen brauchen und dass fortschreitend eben auch das Langzeitgedächtnis beeinträchtigt wird. Also dass der Verlust des Langzeitgedächtnisses, der geht quasi rückwärts, dass sie sich eher erst an näher, also an kürzlich zurückliegende Ereignisse nicht mehr so gut erinnern können und dann immer mehr in die Vergangenheit reisen sozusagen. Es bricht immer mehr weg. Deswegen, das hat man im Film halt auch kurz gesehen, dass sie ihre Tochter mit ihrer Schwester verwechselt, weil sie sich an ihre Schwester halt noch erinnern kann und denkt, okay, das ist meine Schwester, die jetzt reinkommt.
Ja.
Dann gibt es Problemlöse-Schwierigkeiten. Also Problemlösen ist jetzt ein Begriff aus der Psychologie. Damit ist halt generell gemeint, also wenn man das ganz breit definieren will, Handlungen auszuführen, die nicht unmittelbar lösbar sind sozusagen. Also zum Beispiel können die, also ganz typisch, was man auch im Film gesehen hat, dass die Rezepten nicht mehr folgen können, also dass die quasi verschiedene Handlungsschritte nicht mehr ausführen können. Oder dass die Probleme damit haben, Überblick zu behalten bezüglich Aufgaben des täglichen Lebens, also Rechnungen zum Beispiel nicht mehr bezahlen. Also generell das Funktionieren im alltäglichen Leben ist immer mehr eingeschränkt. Was auch interessant ist, ist, dass Routinen nicht mehr ausführbar sind. Also offenbar hat die Alzheimer-Erkrankung auch eine Auswirkung auf das prozedurale Gedächtnis. Also beispielsweise, dass Wege im Alltag nicht mehr gefunden werden, dass man nicht mehr weiß, wo sind Räume in meiner Wohnung, wie funktionieren Regeln von Spielen, die ich gespielt habe. Und im Film sieht man das auch ganz schön. Sie braucht ja, also sie möchte ja in dieser, bei dieser Weihnachtsfeier möchte sie Brotpudding machen für ihre Tochter, ne? Und sie sagen ja auch so, ja hier, das ist doch dein Lieblingsrezept und so. Und das hat sie offenbar schon, weil weiß wie oft gemacht und da muss sie halt dann das Rezept tatsächlich googeln, weil sie sich einfach nicht mehr erinnern kann. Wobei das natürlich auch immer, also das sage ich jetzt hier immer so, dass das so und so ist, aber da ist natürlich eine unglaublich große interindividuelle Varianz auch wieder drin. Ne? Also die Person mit Alzheimer, die ich gekannt habe, die hat halt bis zu ihrem, also nicht, also ich weiß gar nicht mehr, da war ich halt auch noch ein Kind, aber die hat halt noch sehr, sehr lange Rommel gespielt. Ne? Also da hat sie zum Beispiel die Regeln nicht vergessen. Das konnte sie halt immer noch gut, obwohl sie diverse andere Dinge halt schon nicht mehr konnte. Ja, dann gibt es ganz klassisch die Orientierungsprobleme bezüglich Zeit und Ort, Sprachprobleme, Wortfindungsschwierigkeiten, was sich auch darin zum Beispiel äußert, dass Gespräche, die man führt, plötzlich abreißen, weil die Betroffenen dem roten Faden des Gespräches halt nicht mehr folgen können. Verlieren von Gegenständen, hatte ich ja schon gesagt, und dann halt ganz zentral auch der soziale Rückzug, weil man die Arbeit auch nicht mehr ausführen kann, aber auch im Privaten. Was man auch oft sieht, ist, dass die Hobbys einfach nicht mehr ausgeführt werden, weil man auch vergisst, wie man das machen muss, wie man Hobbys ausführt. Und insofern die Motivation, das zu machen, natürlich auch dann wegfällt. Und was im Film eigentlich nur so ein bisschen angestrichen wurde, war so die Veränderung von Stimmung und Charakter. Also damit gehen halt auch oft so emotionale Problematiken einher. Also dass die Leute eben launisch werden oder auch tatsächlich depressiv werden. Ja, man kann also sagen, die Alzheimer-Krankheit zeichnet sich aus durch einen fortschreitenden Verlust der kognitiven Leistungsfähigkeit bis hin zu einem sehr schwerwiegenden geminderten Wahrnehmungsvermögen. Im Endstadium der Krankheit hat man dann auch sozusagen keine Fähigkeit mehr, sich seiner Umgebung irgendwie mitzuteilen oder Bewegungen zu kontrollieren. Also es läuft halt auf Bettlägerigkeit hinaus. Die Betroffenen sind dann quasi bei allen Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen und erkennen halt auch selbst nahe Verwandte dann nicht mehr. Also man kann sagen, es ist ein kompletter Persönlichkeitsverlust. Und dann eben im Endstadium auch ein Verlust der körperlichen Leistungsfähigkeit komplett. Im Schnitt kann man sagen, dass die Betroffenen nach Diagnosestellung noch circa 7 bis 10 Jahre leben.
Es wird halt leider auch in dem Film jetzt nicht so dargestellt oder richtig ersichtlich, wie lange Zeit vergangen ist. Oder hast du da irgendwas festgestellt?
Nee. Also man sieht ja, dass die Tochter schwanger wird, ne?
Ja, das kann
also
man
es ist vielleicht, es sind ja vielleicht 2 Jahre höchstens.
Ja, das hätte ich gern mal gewusst noch in dem Film, wie viel Zeit da vergangen ist, weil an sich die Menschen in dem Film verändern sich ja optisch nicht, ne?
Ja.
Und deswegen war es manchmal so ein bisschen verwirrend, weil auf einmal waren dann die Kinder da, ne, diese Zwillinge, und dann auf einmal das und das, ne, und so weiter. Aber man konnte gar nicht das zeitlich so richtig abschätzen.
Ja, das stimmt. Aber ich würde jetzt mal schätzen, so 2 Jahre höchstens.
Das kann gut hinhauen, ja.
Bei der einen Szene, wo sie beim Arzt zusammen sind, sagt er ja auch, dass die Symptome irgendwie sehr stark plötzlich sehr, sehr, also dass es rapide bergab geht mit ihr einfach, dass da die Entwicklung sehr krass ist. Ja, dann noch ein paar Besonderheiten für die früh einsetzende Alzheimer-Erkrankung. Das ist nämlich tatsächlich so, dadurch, dass die so selten vorkommt, wird die halt häufig auch fehldiagnostiziert. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass die ersten Symptome oft sehr diffus sind und sehr leicht auch anderen Erkrankungen zugeordnet werden können. Also, dass man mal Gedächtnisschwierigkeiten hat, wie gesagt, das kenne ich auch. Also, ich hatte auch extreme Wortfindungsschwierigkeiten, als ich die Pille genommen habe, weil die meinen Kopf irgendwie total durcheinander gebracht hat, so. Und dann gibt es halt auch viele affektive Symptome, also Depression, Manie, Angststörungen, aber auch Persönlichkeitsänderungen, die quasi den Gedächtnisschwierigkeiten schon vorausgehen, also dass die Betroffenen eben aus nicht ersichtlichen Gründen apathisch werden, dass die eben Konzentrationsschwierigkeiten bekommen oder auch Halluzinationen. Also das sind sozusagen diese atypischen Symptome, die besonders bei dieser früh einsetzenden Alzheimer-Erkrankung vor den Gedächtnisschwierigkeiten schon einsetzen. Und deswegen wird halt, und aufgrund der Seltenheit dieser Erkrankung, Alzheimer oft gar nicht in Betracht gezogen für die Symptome, die da vorliegen. Ja. So viel erstmal dazu. Dann würde ich ein bisschen was erzählen zu den Auswirkungen der früh einsetzenden Alzheimer-Krankheit auf die Beziehung. Und da gibt es ein Review von Holdsworth und McCabe aus dem Jahr 2017, den ich mir angeschaut habe. Da wurden 11 Studien zusammengetragen, die sich mit der Auswirkung der früh einsetzenden Demenz auf Alltag und Beziehungsleben beschäftigen. Das heißt, es geht nicht nur um Alzheimer-Fälle, wobei die dort auch wieder die Mehrzahl waren, aber generell, wie sich die Demenz eines Partners auf das Beziehungsleben auswirken kann, was ja letztlich das Gleiche ist, ne? Also es sind ja quasi nur unterschiedliche Ursachen. Und die haben jetzt ihren Artikel so aufgeteilt, dass sie verschiedene Outcomes quasi gruppiert haben. Und das erste ist eben die Beziehungsqualität, die sie sich angeschaut haben. Und da sagen sie, dass aufgrund der Veränderungen hinsichtlich Stimmung, Verhalten und Bewältigung der Alltagsanforderungen durch den Betroffenen natürlich die Beziehungsqualität auch darunter leidet. Und das ist, glaube ich, somit das Erste, was ich auch total gut nachvollziehen kann, ist, dass der Partner durch die Erkrankung halt auch total frustriert ist, ungeduldig, oftmals sich ärgert und auch genervt ist. Kann ich total gut nachvollziehen. Wenn dich jemand andauernd dasselbe fragt, bist du halt irgendwann genervt und du musst da halt eine unglaubliche Geduld an den Tag legen. Wenn man vielleicht auch ein etwas emotionalerer Mensch ist, da nicht an die Decke zu gehen und halt auch irgendeinem Schicksal die Schuld zu geben für das, was man da durchleben muss, weil einem der Partner plötzlich genommen wird und der sich aber auch noch so nervig aufführt und aber nichts dafür kann. Ne?
Ja, halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen trottelig halt, ne? Also obwohl das jetzt ein blödes Wort ist, aber halt unbeholfen und das hat man ja auch gut in dem Film gesehen, so, dass sie ja auch irgendwann, ne, so hilflos war.
Genau, und was, also sie nervt das ja auch, ne? Sie sagt ja auch so, jetzt lass mich in Ruhe, ich kann ja hier wohl noch meinen Tee kochen, wo man als Zuschauer auch total Angst hat, so dass die jetzt mit der Teekanne da Unfug treibt und irgendwie den Herd nicht abdreht und so.
Ja, also man, naja, das hat man auch gut in dem Film gesehen, so ihr wird hier jegliche Kompetenz so
abgeschrieben.
Abgeschrieben, genau. Also schon allein, als die Zwillinge geboren werden. Da möchte sie ja das eine Kind da auf den Arm nehmen. Ne? Und das wird ja auch dann so, oh nein, kannst du das überhaupt und sowas? Und dann soll sie sich erstmal hinsetzen und dann wird ihr erst das Kind gegeben. So.
Ja, wo sie dann auch sagt, ich weiß ja wohl noch, wie man ein Baby hält.
Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen, ne? Weil man ja dann auch denkt, so, naja, das kann sie halt nicht mehr richtig. Und da wird ja dann irgendwas passieren.
Ja.
Ist schon schwierig dann, also für beide Seiten, ne?
Ja, klar.
Ja.
Ja. Die Befragten hier in den Studien haben auch oft gesagt, bevor die die Diagnose hatten, haben die halt oft über Trennung nachgedacht, weil sie halt gemerkt haben, mit dem Partner ist irgendwas, der ist irgendwie komisch, der ist irgendwie von der Persönlichkeit her anders, der hat irgendwie Stimmungsschwankungen und es gibt offenbar keinen offensichtlichen Grund. Und die Diagnose hätte dann aber oftmals auch dazu geführt, dass die Leute sich entschieden haben, zusammenzubleiben, weil natürlich dann erstmal ein Grund dafür gefunden ist, dass es nicht an einem selbst liegt oder an der Beziehung. Also, dass die Stimmungsänderungen sozusagen in Kontext gebracht werden können und eine Ursache zugeschrieben werden können und sich die Leute dann sozusagen daraufhin dazu entschlossen haben, zusammenzubleiben. Und was einige auch gesagt haben, was ich interessant fand, war, dass die Diagnose den Partnerinnen erlaubt hat, die Beziehung auch zu betrauern. Also, dass das quasi die Gewissheit gegeben hat, es wird jetzt, die Beziehung wird ein Ende haben, weil das Leben ein Ende haben wird. Und das ist halt genau das, was ich meinte mit Tod auf Raten. Ne? Also du weißt, die Beziehung, die wird nicht mehr ewig halten. Aber dadurch, dass du das schon weißt, kannst du dich ja auch währenddessen schon sozusagen verabschieden und damit abschließen. Wobei, wenn der Partner plötzlich aus dem Leben, man weiß halt nicht, was schlimmer ist. Es ist halt beides total beschissen, ne?
Ja, man sollte es, also beides sollte man niemandem wünschen.
Wobei in unserer Folge über Broken Circle, da hatten wir ja auch Forschungsbefunde darüber, dass der plötzliche Tod des Partners das Allerschlimmste ist.
Ja, weil man sich nicht verabschieden kann. Ja.
Ja. Ja. Okay, jetzt ist die Stimmung völlig am Boden. Ne? Ja, also weiter in diesem Review geht es zu Veränderungen der Beziehungsdynamik. Und das ist auch was, das finde ich, kommt im Film halt relativ gut rüber, dass es so eine Rollenveränderung gibt. Also von Partner und Liebhaber auf Augenhöhe hin zu Pfleger und im schlimmsten Falle Pflegefall. Ne? Wobei einige Befragte auch gesagt haben, dass diese Art der Beziehung auch sehr liebevoll sein kann. Also manche Menschen mögen das ja, sich um andere Menschen sehr hingebungsvoll zu kümmern.
Siehe Phantom Thread.
Ja, stimmt. Aber es ist halt eben eine ganz andere Ebene, ne? Also das Sexuelle fällt natürlich dann flach. Auf Seiten der Betroffenen erzeugt das ebenfalls Frustration, also diese Veränderung der Rollen, weil sie sich dadurch halt degradiert fühlen, ne? Die dann eben auch sagen, wir wollen den Alltag irgendwie selbst bestreiten. Also, ne, dass sie eben das Gefühl haben möchten, dass da jemand an sie glaubt und sie auch bestärkt in dem in der Motivation, den Alltag noch irgendwie selber bestreiten zu können. Dann gibt es weitere Veränderungen in Bezug auf die soziale Situation und Isolation. Da ist es so, dass sowohl Partner als auch Betroffener sagen, dass sie sich sozial isoliert fühlen. Also das, ne, immer, also die Befragten in den Studien sagten das, dass es eben für beide schwierig ist. Und wenn dann eben in so einer Situation kein gefestigtes soziales Umfeld da ist, dass man halt auch niemanden zum Reden hat, dass das eben sehr schwierig ist und zu starker Einsamkeit führen kann, auch wenn der Partner, also der betroffene Partner in dem Fall noch da ist. Also was noch gesagt wurde, war, dass das Beziehungsgeflecht besonders drunter leiden kann, wenn der Partner den Betroffenen bewusst oder unbewusst für den sozialen Rückzug verantwortlich macht. Also wenn er merkt, okay, die Freunde ziehen sich irgendwie zurück, weil die merken, mit dem kann man nicht mehr so wirklich Unternehmungen machen und so weiter, oder weil sie vielleicht auch genervt sind von der ganzen Entwicklung und so, und der Partner dann den Betroffenen dafür verantwortlich macht, hey, wegen deiner blöden Krankheit hier verlieren wir jetzt auch noch die Freunde, ist das natürlich nochmal eine extreme weitere Belastung auch für die Beziehung, ne? Ja, und dann gibt es Veränderungen in Bezug auf die Intimität. Durch die Erkrankung ist es einfach so, dass eine geminderte emotionale Responsivität vorliegt, das heißt eine geringere Ansprechbarkeit. Die Betroffenen werden oftmals als kalt wahrgenommen, also emotional kalt, weil sie eben liebevolle Gefühle und Empathie nicht mehr so gut ausdrücken können. Aber einige berichten halt auch, einige der Paare, die hier befragt wurden, dass sie, dass die Erkrankung sie auch näher zusammengebracht hat, weil sie halt mehr Zeit haben, die sie miteinander verbringen können, einfach weil die Berufsausführung nicht mehr möglich ist. Und dann letztlich die Veränderung in Bezug auf Sexualität. Da ist es so, dass viele berichten, dass die Frequenz sexueller Aktivitäten natürlich stark abnimmt, wie man sich das vorstellen kann. Und dass hier die Rollenveränderung natürlich auch einen enormen Einfluss hat, weil wie soll man in Stimmung kommen, wenn man das Gefühl hat, das ist ein Pflegefall, den ich hier zu Hause habe. Ne? Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Und was die Betroffenen aber selber auch berichten, ist, dass sie Schwierigkeiten haben, aufgrund dieser Rolle, die ihnen zugewiesen wird, sich selbst als attraktiv oder begehrenswert wahrzunehmen. Mhm. Weil sie halt schon Probleme, oder wenn sie sagen, sie haben Probleme damit, irgendwie durch den Alltag zu kommen, wie soll ich dann abends irgendwie mich sexy fühlen, wenn mein Selbstbewusstsein so stark leidet unter meiner Krankheit. Das ist ja auch irgendwie klar. So, dass es halt von beiden Seiten als sehr belastend empfunden wird. Ja, also was man zusammenfassen kann, die Alzheimer-Diagnose bedeutet aufgrund der Letalität halt das definitive Ende der Beziehung, weil es endet ja nun mal mit dem Tod. Ja. Und aufgrund der Persönlichkeitsänderung kündigt sich das aber halt schon sehr früh an. Ja, Punkt. So viel dazu.
Ja, kein schönes Thema.
Nee, wirklich
aber interessant,
nicht.
Das mal so zu hören.
Ja, das war ja bisher alles ziemlich negativ.
Ja, so oft haben wir auch nicht so positive Themen.
Ja, das stimmt schon. Aber heute ist es irgendwie schon ziemlich negativ, habe ich das Gefühl. Es ist halt auch wirklich eine Scheißkrankheit, ne?
Ja.
aber diese Studie ist vielleicht ein bisschen erheiternd, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Also die ist von L. Hatch und Kollegen aus dem Jahr 2017 und die heißt From Nose to Memory, the Involuntary Nature of Odor Invoked Autobiographical Memories in Alzheimer's Disease. So, und da geht's um Gerüche. Gerüche können ja besonders gut autobiografische Erinnerungen hervorrufen. Ja. Kennst du das?
Ja, natürlich. Also ich bin manchmal so unterwegs und dann nehme ich einen Geruch wahr und dann denke ich, scheiße, irgendwoher, kennst du den?
Ja.
Aber ich kann es nicht zuordnen.
Ach, tatsächlich, du kannst es nicht zuordnen?
Selten. Also manchmal kann ich es schon zuordnen, also meistens aus der Kindheit dann, aber nicht so richtig genau. Also ich weiß dann nur so einen bestimmten Abschnitt vielleicht oder halt eine bestimmte, also Ort, wo ich halt gelebt habe und das dann da wahrgenommen habe, diesen Geruch. Wie geht dir das da?
Ja, mir geht das ähnlich. Also wenn ich gewisse Gerüche rieche oder auch Sachen esse oder so, also was ja auch zusammenhängt, sinnesmäßig, dann fühle ich mich schon manchmal so richtig zurückversetzt in die Situation. Das ist tatsächlich auch kein Wunder, dass das so ist, weil Erinnerungen, die man halt im Grunde, also die man sich ewig nicht erinnert hat oder wo man vielleicht auch gar nicht mehr wusste, dass man die noch gespeichert hat, die lassen sich durch Gerüche relativ schnell und automatisch hervorrufen. Und diese Erinnerungen, die durch Gerüche hervorgerufen werden, die sind oft besonders lebhaft und man fühlt sich stark emotional zurückversetzt in die Situation, die man mit diesem Geruch verknüpft. Und dass Gerüche genau dieses Potenzial haben, das ist schon ziemlich oft empirisch nachgewiesen worden. Also das ist ziemlich klar und das kennt man ja auch aus anekdotischer Evidenz. Und das ist auch neurobiologisch begründet. Denn das olfaktorische Wahrnehmungssystem hat direkte Verbindung zur Amygdala. Das ist eine Gehirnstruktur, die besonders verantwortlich ist für die Verarbeitung emotionaler Reize. Und insofern hat man da eine ganz starke Verbindung zwischen Geruch und emotionaler Erinnerung. Und was auch noch dazu kommt, ist diese Erinnerungen, die man dann hat, aufgrund der Gerüche automatisch unbewusst abgerufen werden. Also wenn du diesen Geruch wahrnimmst, dann ist es meistens so oder oft so, dass du, dass dir eine Erinnerung sozusagen passiv in den Kopf kommt. Also du musst dich nicht aktiv daran erinnern, sondern es ist einfach da. Die drängen sich also auf. Die müssen nicht mit bewusster Aufmerksamkeit oder Konzentration erst abgerufen werden. Ne? Und daher ist eben die Überlegung dieser Leute, die diese Studie durchgeführt haben, können denn Gerüche bei Alzheimer-Patienten Erinnerungen wachrufen, die sozusagen schon verschütt gegangen sind, um diese Patienten irgendwie wieder zurückzuholen? Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Okay. Ja, generell weiß man, dass wenn man Alzheimer-Patienten nach bestimmten Erinnerungen fragt, dann sind die Antworten, je nach Stadium natürlich, oft sehr allgemein gehalten. Also die sind wenig detailliert, die sind wenig lebhaft. Und dieser Verlust der Erinnerungsfähigkeit geht mit einem Verlust des Bewusstseins für das Selbst einher. Also wenn du gefragt wirst, keine Ahnung, wie war das, als du eingeschult wurdest? Mhm. Und du dich nicht mal daran erinnern kannst und dann nur noch sowas sagen kannst wie, ja, da bin ich in die Schule gekommen, dann ist das ja auch klar, dass du das Gefühl für die eigene Identität auch verlierst, wenn du nicht mal mehr sagen kannst, wie dein Leben ablief, ne?
Ja.
Und wenn man aber eine Möglichkeit hätte, genau solche Erinnerungen wieder wachzurufen, dann kann es natürlich auch eine Möglichkeit sein, die förderlich ist für die Identität des Betroffenen, für das Selbstgefühl und so weiter, ne? Und deswegen wollen die Autoren hier eben das Potenzial von Gerüchen testen, um genau solche Erinnerungen lebhaft wachzurufen. Okay? Mhm.
Ja.
So, was haben die jetzt gemacht? Die haben 28 Probanden gesucht, die eben in einem frühen Alzheimer-Stadium waren. Die waren im Schnitt 73 Jahre alt und dann hat man sich noch 30 Kontrollprobanden gesucht, die also mit denen man die einfach vergleichen konnte. Ne? Mhm.
Christiane, erzähl mal, was sollten denn die Probanden machen in der Studie?
Ja, mit denen wurden 3 verschiedene Sessions durchgeführt, in denen die Erinnerungsfähigkeit getestet wurde. Und zwar einmal nach der Präsentation von Gerüchen, dann nach der Präsentation von Musik und in einer Kontrollbedingung ohne Musik und ohne Gerüche. Warum denn Musik? Kannst du dir das vorstellen?
Naja, weil das auch mit Erinnerungen verknüpft ist.
Genau, also Musik kann ebenfalls automatische Erinnerungen aktivieren. Da gibt es auch eine sehr schöne Doku, die genau das thematisiert. Die heißt Alive Inside oder auf Deutsch Die Musik meines Lebens. Die gibt es auch for free auf YouTube. Die verlinken wir in den Shownotes und das ist wirklich eine sehr schöne Doku, wo gezeigt wird, wie Alzheimer-Patienten durch musikalische Stücke, die sie an verschiedene Stationen ihres Lebens erinnern, sozusagen wieder wachgerufen werden können. Also das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Mhm, interessant.
Okay. Und da die Autoren das wussten, haben sie quasi auch noch diese Kontrollbedingungen mit der Musik gemacht, um zu gucken, naja, was ist denn jetzt besser, Musik oder Gerüche, ne? Und in der Geruchsbedingung gab es in jeder Bedingung 2 Durchgänge. In der Geruchsbedingung gab es einmal Kaffeegeruch und Vanillegeruch. Das haben die einfach genommen, weil durch vorherige Studien klar war, dass das angenehme Gerüche sind. Also die wollten jetzt keine ekligen Gerüche nutzen, sondern angenehme Gerüche. Und dann sollten sie halt jeweils nach der Präsentation dieses Geruchs eine autobiografische Erinnerung erzählen. So detailliert wie möglich. In der Musikbedingung gab es auch wieder 2 Durchgänge. Einmal, also 2 klassische Musikstücke. Einmal davon mit Gesang. Und dann auch wieder die Bitte, dass dazu eine Erinnerung generiert werden soll. Und in der Kontrollbedingung gab es eben 2 Durchgänge ohne Gerüche und ohne Musik. Wobei man sagen muss, dass die Musikstücke jetzt nicht personalisiert waren. Also alle Probanden haben die gleichen Musikstücke vorgespielt bekommen, ne?
Dann frage ich mich aber, naja, was denn für Erinnerungen dann da aufkam, wenn das nicht personalisiert war?
Ja, da kamen trotzdem Erinnerungen bei rum, offenbar. Und welche das, oder wie das aussah, das sage ich gleich. Die generierten Erinnerungen, die wurden dann aufgezeichnet oder genau aufgezeichnet, was die gesagt haben und dann beurteilt nach dem Grad der Detailliertheit. Also 0 hieß, dass überhaupt keine Erinnerung produziert wurde. 1 wurde gegeben, wenn eine Erinnerung gegeben wurde an ein wiederholtes Ereignis, zum Beispiel beim Kaffeegeruch, naja, mein Vater trank gern Kaffee. Ne, das ist jetzt nichts Spezifisches, das ist einfach nur eine generelle Feststellung. 2 Punkte wurden vergeben, wenn eine Raum-Zeit-Koordinate vorhanden war, also mein Vater trank gern Kaffee im Garten beispielsweise. 3 Punkte, wenn eine spezifische Erinnerung reproduziert wurde mit einer Raum-Zeit-Koordinate. Also zum Beispiel eines Morgens im Urlaub fand mein Vater kein offenes Geschäft, um sich Kaffee zu kaufen. Und 4 Punkte, wenn die Erinnerung spezifisch war mit einer Raum-Zeit-Koordinate, also wie vorher. Und wenn zusätzlich noch ein sensorisch, perzeptuelles oder affektives Detail eingewoben wurde. Also zum Beispiel mein Vater fand im Urlaub kein Geschäft, um sich Kaffee zu kaufen und es machte ihn nervös. Also da ist halt noch diese affektive Komponente mit drin, ne?
Mhm.
So. Und außerdem wurden noch die Probanden gebeten, die emotionale Valenz der Erinnerung einzuschätzen. Valenz heißt, wie gut oder schlecht ist diese Erinnerung, also wie positiv oder negativ oder ist die eventuell auch überhaupt nicht emotional? Und wie sehr fühlten die sich in die Situation zurückversetzt? Das wird ja als Mental Time Travel bezeichnet. Also wie sehr waren die in der Situation drin? Ne? Mhm,
ja.
Und zusätzlich wurde noch die Zeit gemessen, wie lange die gebraucht haben, um die Erinnerung zu reproduzieren, als Maß für die Automatizität. Also wie automatisch, wie schnell konnte die Erinnerung hervorgerufen werden. Ne?
Mhm.
So. Und was jetzt herauskam, war Folgendes. Die Patienten erzeugten generell weniger spezifische Erinnerungen als die Kontrollprobanden. Das ist erstmal nichts Besonderes, ne? Weil die Kontrollprobanden waren ja gesund und die konnten sozusagen spezifischere Erinnerungen reproduzieren.
Mhm, leuchtet ein.
Aber es war so, dass in der Kontrollbedingung bei den Patienten mit Alzheimer weniger emotionale Erinnerung und weniger Zeitreise da war als bei den Kontrollprobanden. Aber diese Unterschiede, die verschwanden in der Geruchs- und Musikbedingung. Also da waren die Patienten plötzlich genauso gut wie die Kontrollprobanden hinsichtlich Emotionalität und hinsichtlich mentaler Zeitreise. Das haben die sich dann statistisch noch ein bisschen genauer angeguckt und da hat sich gefunden, dass bezüglich der Erinnerungsspezifität, der Emotionalität und dem Mental Time Travel dass bei den Patienten in den Durchgängen mit Geruch und Musik höher war als in der Kontrollbedingung. Also ne, die Gerüche und die Musik haben spezifische Erinnerungen hervorgerufen, emotionalere Erinnerungen und die haben sich auch mehr da rein versetzt gefühlt. Ne?
Mhm.
Aber der Geruch, der hat sozusagen dazu geführt, dass die Schnelligkeit des Abrufs noch kürzer war. Also der Geruch hat noch schneller die Erinnerungen hervorgerufen, als die Musik das konnte. Und was sie außerdem noch gemacht haben, ist, die haben die exekutiven Funktionen der Probanden getestet. Exekutive Funktionen, das sind die Funktionen, mit denen Menschen ihr eigenes Verhalten bewusst steuern. Also die spielen immer dann eine Rolle, wenn automatisiertes Handeln nicht mehr ausreicht. Also zum Beispiel, wenn du sehr gerne Schokolade isst, dann geht deine Hand ja automatisch zur Tafel Schokolade und du isst halt einfach deine Schokolade. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht mehr so viel Schokolade essen, dann müssen deine exekutiven Funktionen quasi eingreifen und dich daran hemmen, die Schokolade zu essen. Weißt du, was ich meine? Also alles, was für bewusstes Handeln nötig ist, das machen die exekutiven Funktionen.
Mhm, ja.
Das haben die also noch erfasst, wie gut die exekutiven Funktionen sind bei den verschiedenen Probanden. Und dann haben die halt geguckt, stehen die exekutiven Funktionen irgendwie im Zusammenhang mit der Spezifität der Erinnerungen in den verschiedenen Durchgängen. Und da hat sich gezeigt, dass die nur in den Kontrolldurchgängen damit im Zusammenhang stehen, nicht in den Bedingungen mit Geruch oder Musik. Das heißt, jetzt übersetzt, dass sowohl Musik als auch Gerüche automatisch die Erinnerungen hervorgerufen haben. Die Probanden mussten sozusagen nicht ihre exekutiven Funktionen nutzen, um diese Erinnerung abzurufen. Die waren einfach da. Verstehst du, was ich meine?
Nicht ganz.
Also diese exekutiven Funktionen standen nicht im Zusammenhang mit der Spezifität der Erinnerungen in den Durchgängen mit Musik oder Geruch. Nur in der Kontrollbedingung. Das heißt, in der Kontrollbedingung ohne Musik und ohne Geruch mussten die sich sozusagen bewusst eine Erinnerung überlegen, die abrufen und erzählen. Und bei der Musik- und Geruchsbedingung konnten die einfach sofort sagen, hier das und das und das.
Naja, okay.
So, und das hat eben dann letztlich gezeigt, dass sowohl Musik, wie man das bereits vorher wusste, als auch Gerüche eben automatisch emotionale und sehr spezifische Erinnerungen wachrufen können, auch bei Alzheimer-Patienten. Und dass man das eventuell auch Therapie ist das falsche Wort, aber in der Behandlung von Alzheimer-Patienten nutzen kann, um denen sozusagen ein Stück weit ihre Identität zurückzugeben.
Ja, ist doch nicht schlecht, dass sowas möglich ist.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich sehr interessant, wenn man halt auch überlegt, was dahinter steckt. Ne? Weil man das daran halt auch wieder merkt, wie unser Gehirn so verschaltet ist. Ne? Dass eben die Gerüche so eine krasse Verbindung haben zu den emotionalen Inhalten, die wir abgespeichert haben, zu unserer Autobiografie.
Habe ich auch so ein Filmbeispiel dazu. Also dieser Protagonist ist zwar nicht, der hat kein Alzheimer und so weiter, aber hier dieser Film Lion, der da auch vor ein paar Jahren rauskam. Mhm. Da war das ja auch so, dass diese Thematik, der hat Abendessen gemacht mit Freunden und hat sich dann aufgrund dessen, weil er irgendwie indisch gekocht wurde, hat er sich daran erinnert, wo er ursprünglich herkam, weil der sich halt dann Indien, ne, ist er irgendwann mal verloren gegangen und wurde dann von einer Pflegefamilie aufgenommen in Australien Und hat sich dann dort halt, weil da so ein bestimmtes Gericht gekocht wurde, was sehr bekannt ist in Indien und was er als Kind gerne gegessen hat, hat er sich dann halt erinnert, wo er herkam und hat es dann halt versucht zu finden, diesen Ort, und hat es dann mit Google Maps gesucht.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Aber das hat ja auch, genau, das hat ja auch diese Thematik, also wie man sich dann halt zurückversetzen kann.
Genau, ja.
Und da kam dann auch so ein Flashback halt so richtig bei ihm und was alles zurückgeholt hat, was er eigentlich so verdrängt hat.
Ja, genau, ja. Im Film Ratatouille wird das doch auch
thematisiert. Ja, stimmt, genau, richtig. Die hast du gar nicht geschaut.
Bei unserem Workshop am Freitag hat jemand genau diesen Ausschnitt gezeigt in einem Video, deswegen kenne ich
den
Ausschnitt.
Ja, den musst du mal anschauen, den Film, Mann. Der ist eigentlich perfekt für dich, weil da geht es um Essen. Die ganze Zeit.
Toll, wie sich das jetzt wieder anhört.
Nein, aber weil du ja Essen liebst und dieser Film ist so eine Ode an das Essen. Mm. Und ans Kochen.
Ja, schön.
Und der ist einfach unglaublich gut, der Film.
Okay.
Ja, und da ist ja auch so dieser Essenstester da, ne? Der sich dann in seine Kindheit zurückversetzt fühlt durch die Ratatouille, die er isst. Ja.
Ja,
ja, auch sehr gut dargestellt in dem Film.
Mm. Ja. Ich möchte noch auf meine PodcasterInnen-Studie aufmerksam machen. Die ist vorgestern angelaufen und jeder Podcaster oder jede Podcasterin, die das hier hört und noch nicht mitgemacht hat, die würde ich bitten, dabei mitzumachen. Dabei geht es darum, herauszufinden, warum sich Leute überhaupt dazu entschließen, zu podcasten und da das auch weitermachen wollen und welche Persönlichkeitsmerkmale damit im Zusammenhang stehen könnten. Hast du da schon mitgemacht?
Ja, natürlich.
Ach echt?
Ja.
Wow.
Habe ich dir nur noch nicht gesagt.
Cool.
Aber ich habe es gemacht.
Ja, schön.
Ich war so pflichtbewusst.
Ja, finde ich gut.
Genauso pflichtbewusst, wie ich heute wählen gegangen bin.
Ja, ich auch. Sehr gut.
Genau. Ja, ja, mach da mit. Mach da bitte mit, ne?
Ja, mach da mit. Und der Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt, der hat sich bereit erklärt, das Ganze mit mir ein bisschen aufzubereiten.
In seinem Podcast dann?
Ja, bestimmt auch, ja. Da bin ich schon eingeladen pro forma. Ah, ja. Nee, aber ich meine jetzt auch als wissenschaftliche Veröffentlichung.
Okay, sehr gut.
Mal gucken,
bin ich mal gespannt auf die Ergebnisse.
Ja, ich auch. Hm. Ich muss wirklich sagen, ich habe da ja auch ein paar freie Textfelder eingebaut, wo Leute noch ein bisschen ihren Senf dazu abgeben können.
Ich bin immer so eine Person, ich schreibe da kaum was rein.
Ja, es gibt viele Personen, die da nichts reinschreiben, aber die Personen, die bisher mitgemacht haben, die waren da sehr aktiv dabei und es haben einige wirklich sehr, sehr ausführliche Kommentare auch gegeben. Das finde ich ziemlich cool.
Und fandst du welche witzig oder berührend oder keine Ahnung was?
Nee, eher so, dass ich dachte, okay, das sind eigentlich coole Punkte.
Oder Aufschluss,
ja. Ja, aufschlussreich, ja, genau. Was man eventuell dann im Diskussionsteil eines Artikels aufgreifen könnte.
Ja, aber ist doch schön, wenn das auch einiges bringt.
Ja, hoffe ich mal. Also damit ein möglichst repräsentatives Bild entsteht, müssen natürlich auch viele mitmachen. Mhm. Ne? Insofern, wenn ihr das hört und noch nicht mitgemacht habt, dann klickt doch mal in den Link, den wir in die Shownotes packen, und macht da bitte mit.
Ja. Es dauert auch gar nicht so lang. Also ich habe gar nicht eine halbe Stunde gebraucht.
Nee, wie lange hast du denn gebraucht ungefähr?
Bestimmt 20 Minuten oder so.
Ja, ich habe auch ein bisschen hochgepokert mit der Zeitangabe, weil wenn du da reinschreibst, es dauert nur 30 Minuten und dann merken die Leute, ich habe aber 40 gebraucht, dann fühlen die sich verarscht.
Ja, du hast ja auch hingeschrieben 30 bis 40 Minuten. Na, du hast ja schon auch da so eine Zeitspanne angegeben.
Genau.
Und bei mir war es deutlich kürzer. Aber bei mir muss man auch sagen, ich habe da nicht so schöne Texte darunter geschrieben.
Und du musstest halt auch nur Angaben zu einem Podcast machen, ne?
Genau, ich habe nur einen Podcast. Also es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, also wenn man mehr Podcasts hat, kann man sich auch dazu äußern. Und
zu maximal
ein paar
drei.
Punkte.
Ja, genau. Mhm.
Was ist mit Leuten, die sonst wie viele Podcasts haben?
Ja, die müssen sich dann halt drei raussuchen. Das Ding ist, dass diese Angaben zu den Podcasts halt auch eher dazu gedacht sind, die Leute irgendwie in Gruppen einzuteilen. Dass man sagt, okay, das sind Leute, die haben wirklich viele Podcasts, das sind Leute, die haben nur einen, das sind Leute, die haben, also auch um die Leute in Genres irgendwie einteilen zu können, da werden auch die Genres abgefragt, da werden auch die Hörerzahlen abgefragt. Insofern interessiert mich persönlich für die psychologischen Fragestellungen nicht so sehr, was die jetzt für Podcast machen, also schon irgendwie, aber die Persönlichkeitsfragebögen und die Fragen zu den Motivationen, die sind für mich wesentlich ausschlaggebender. Mhm. Deswegen musste man halt irgendwie sagen, okay, wir können jetzt nicht die Leute, wenn die 20 Podcasts haben, diesen Teil 20 Mal abfragen lassen, mhm. weil das ist halt auch ein Motivationsding, da hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, diese Angaben zu machen. Ja. Und es ist für uns halt nicht so unfassbar wichtig.
Mhm. Ja. Was ich ein bisschen schade fand bei den Genre-Einteilungen, da konnte ich nur eins angeben. Und wir sind ja wissenschaftlich und Film.
Ja, das ist schon richtig so. Das kann ich verstehen, dass du da Schwierigkeiten hattest. Das ging mir genauso oder wäre mir genauso gegangen. Also ich habe den ja auch einmal durchgeklickt, so aus Testgründen, um zu gucken, wie lange ich brauche und so. Ja. Da habe ich mich natürlich auch entschieden für etwas. Aber das war einfach aus dem Grund dafür, dass wir da also eine Entweder-Oder-Entscheidung haben wollten, damit wir die Leute eben in Gruppen einteilen können.
Ja.
Ja.
Ich habe mich dann doch für Film entschieden.
Ja, ich mich auch.
Weil wir ja auch diese Sonderfolgen haben und
ja.
weil es ja dann vordergründig um Filme geht.
Bei iTunes sind wir auch bei TV und Film
drin.
Stimmt,
ja.
Insofern.
Genau. Ja. Macht da also alle mit.
Ja, bitte.
Dauert gar nicht so lang,
ja.
wie ihr denkt. Ja, und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Sind wir jetzt wieder regelmäßig anzutreffen?
Ja, wobei ich dich noch fragen wollte, ob vielleicht der Rhythmus etwas angepasst werden kann. Ich weiß nicht, ob ich das zweiwöchentlich schaffe.
Wir können es auch dreiwöchentlich machen oder monatlich.
Nee, monatlich ist wieder ein bisschen zu wenig.
Dann
aber dreiwöchentlich wäre cool.
Okay, ja, da habe ich jetzt aber was Falsches angegeben bei dem Test.
<In der Studie. lacht> Ja, okay, da waren wir noch auf einem anderen
ja.
Stand, ne? Ist ja egal.
Okay, das können wir natürlich auch anpassen. Ja, wenn du jetzt drei Podcasts hast, ne, also dann wird es ja sicherlich so sein bei dir, dass du dann fast jede Woche was hast. Und dann noch irgendwelche Gastspiele.
Vielleicht.
Die du ja auch nicht ausschlagen kannst.
Nee, die muss ich immer annehmen.
Und somit bist du jede Woche beschäftigt.
Ich wurde übrigens wieder angefragt, ne? Aber für ein Projekt, was noch nicht existiert, deswegen darf ich da wahrscheinlich nicht drüber sprechen.
Dann noch Mantel des Schweigens darüber.
Aber es würde von einem meiner Lieblingsfilme handeln, sag ich mal. Ich kann dir nachher mehr dazu erzählen.
Okay. Also Passengers oder was?
Ja, das wird der große Passengers-Podcast.
Okay.
Ja.
Sehr gut, freue ich mich schon, weil Passengers ist auch so mein Lieblingsfilm.
Ja, genau.
Ja.
Ja, Thema fürs nächste Mal haben wir noch nicht festgelegt,
ja,
lasst euch überraschen.
Dann lasst euch überraschen, genau.
Der andere Podcast, bei dem ich mitmache, der hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, versaut. Da geht's so, unstrukturiert ist das falsche Wort, aber dadurch gehe ich lockerer an Podcasts ran, was ja vielleicht auch nicht so schlecht ist.
Na, ein Glück.
Aber deswegen haben wir jetzt auch noch kein Thema fürs nächste Mal.
Ja, also das werden wir ja zeitnah finden, also in 3 Wochen dann, ne? Nächste Folge.
Ja, mal eben gucken, wann das ist, ob ich überhaupt da bin. Ja, doch. Mitte Juni. Das passt
sehr gut.
Schon.
Ich muss auch noch mal schauen. Mein voller Terminplan.
Am 16. wäre es dann.
Da.
Ja, also das am 16. neue Folge.
Genau, freut euch schon mal drauf. Und
unsere Gastspiele, die wir geplant haben, müssen wir dann auch noch mal ein bisschen
genau,
neu planen.
Die gibt es ja dann auch noch bald. Ja.
Ja.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hat mich gefreut.
Hab mich auch gefreut und ich muss mich mal wieder entschuldigen, dass ich bei dem wissenschaftlichen Teil nicht gegendert habe, dass ich immer nur von Betroffenen und Patienten geredet habe und nicht von gut Betroffenen.
Ja, Christiane, das wirst du auch noch lernen.
Das ist, also Betroffene kann man ja gar nicht gendern, aber Patientinnen hätte ich sagen
Betroffenerinnen.
Können. Oder Partnerinnen.
Ja.
Ich glaube, das irgendwann noch hin.
Ist ja auch schwierig, immer dran zu denken. Ja.
Aber in der Studie habe ich hoffentlich jetzt komplett an alles gedacht.
Also da das auch zu gendern?
Ja.
Ja,
ich wurde von,
ich so
von der Daniela nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich das an 2 Stellen vergessen habe, aber das ist jetzt auch ausgelöscht,
gefixt,
dieser Fehler.
Okay.
Ja.
Alles klar, dann hat mich gefreut, Christiane.
Hat mich gefreut, ja, Julius.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ja,
tschüss.
Bis dann. Tschüss.